Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Wir sind bei Folge 302. Ich stelle erstmal vor, hier sitzt der Maurice und er leistet mir jetzt ein bisschen Gesellschaft und eigentlich sollte unsere Gruppe ein bisschen größer sein und eigentlich sollte auch das Thema anders sein, denn das Thema war eigentlich VR, aber wir sind nicht in der kompletten Konstellation für das Thema und wir haben uns jetzt spontan auf ein anderes Thema geeinigt, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Erstmal sage ich Hallo Maurice.
Hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Ja, ist ganz ehrlich, so wie Resident Evil Revelations 2 bei uns jetzt hier schon um Wochen verschoben wurde. Ist das, wenn ein anderes Thema verschoben wird, echt kein Wunder mehr.
Nee, es ist kein Wunder, wobei es für das VR-Thema jetzt, glaube ich, etwas Besseres bedeutet als bei dem Resident Evil. Wobei, ja gut, ich meine, du hast gesagt, du fandest den Anfang jetzt gar nicht so schrecklich, aber ich möchte ja eigentlich drüber meckern. Und du hast bis jetzt so gesagt, nö, eigentlich ist es ganz okay.
Ich habe halt bisher nur Episode 1 gespielt. Das ändert sich noch.
Ja, ich werde das. Da bin ich mal gespannt.
Ich werde versuchen, das möglichst schnell durchzuzocken, endlich. Ja, Thema VR. Wie gesagt, Thomas kann leider nicht und Anton wollte auch mitmachen. Da versuchen wir mal, das für nächste Woche zu bekommen.
Genau, deswegen schieben wir das erstmal, gucken wir mal. Keine festen Versprechen. Aber erstmal noch etwas anderes zu eurer Information. Wir hatten angefangen, den Podcast auch auf Soundcloud hochzuladen, aber da ist so das Problem, man kann wohl nur eine File gleichzeitig oben haben, wenn sie dann halt diese enorme Größe hat von, ich glaube, es war generell so, dass man maximal halt 3 Stunden haben durfte.
Genau.
Und dann scheinbar auch nur diese eine File dann und das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, zumindest wenn man das kostenlos haben möchte. Ansonsten müsste man dafür bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist halt wirklich die Frage, lohnt sich das? Also ihr könnt gerne dann mal in die Kommentare schreiben, für wen das wirklich interessant ist, damit wir einfach mal wissen, ob sich das halt wirklich jetzt lohnt, diesen finanziellen Aufwand dann zu machen.
Ja, also ich habe beim Upload von der Bloodborne-Folge eine Nachricht erhalten. Folge 300 ist immer noch oben. Aber wir haben jetzt halt nur 2 Follower auf SoundCloud und es sind zwar nur 4 Euro im Monat mit einer Pro-Mitgliedschaft, 9 maximal, wenn ich so eine Pro-Unlimited-Mitgliedschaft nehme, aber es sind trotzdem 4 beziehungsweise 9 Euro im Monat und ich weiß nicht, ob sich das für 2 Leute lohnt, deswegen am besten mal melden, wie viele Leute tatsächlich Interesse an diesem Service haben. Wie gesagt, auf Soundcloud werden die Podcasts auch ohne Musik hochgeladen, wenn ihr diese also lieber ohne Musik hört. Das ist dort die Alternative. Ansonsten ist, glaube ich, für die wenigen Hörer, die das tatsächlich nutzen, eine Folge, also wenn immer nur die aktuellste Folge oben ist, nicht so tragisch, weil über unsere Seite ja nach wie vor das Archiv verfügbar ist.
Ja, das stimmt natürlich. Also
ja.
Ich glaube, da besteht eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass wir da jetzt auch noch ein Archiv aufbauen. Aber
ja, es ist halt nur das Service wegen, weshalb ich unbedingt das nochmal erwähnen wollte.
Aber gibt uns da gerne das Feedback, was das angeht, damit wir einfach wissen, wie groß das Interesse daran ist. Ansonsten, ja, dann gucken wir mal.
Ja, auch gucken haben wir in die Themenwünsche aus Folge 300.
Ja, wir haben da ein Thema uns rausgepickt, weil uns ehrlich gesagt spontan nichts anderes eingefallen ist, auf was wir hätten umschwenken können. Beziehungsweise, du hast einen Vorschlag gemacht, Maurice, aber aus verschiedenen Gründen haben wir uns darauf geeinigt, das dann vielleicht dann für die Zukunft erstmal zu planen und haben uns dann doch für was anderes entschieden.
Ja, nicht, dass uns irgendjemand vorwirft, wir machen die Konkurrenz nach.
Ja,
ihr werdet also irgendwann verstehen, welches Thema.
Genau, vielleicht auch nie, weil wir vergessen haben, dass wir das jetzt hier so angeteased haben.
Nee, das ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall drüber sprechen will, weil ich aktuell doch einige Dinge bei mir bemerke, in meinem Kaufverhalten. Mhm. Aber gut, da ratet mal schön. Unser Thema heute ist das Thema Fehlkäufe. Wir haben uns mal unsere Titel angeschaut, das sind alles relativ aktuelle Titel. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, was für Spiele wir so gekauft haben, wo wir uns wünschen, das Geld zurückzubekommen und wieso natürlich. Und ich würde erstmal allgemein sagen, wie groß ist bei dir so die Chance auf einen Fehlkauf in unserer Ära, wo jeder eigentlich Zugriff aufs Internet hat, auf unzählige Reviews, Meinungs Schreiben, Videos und Audio-Podcasts, wo man sich wirklich so viele Meinungen einholen kann, dass man meinen müsste, dass man eigentlich keine Fehlkäufe mehr tätigen kann heutzutage.
Also man hat natürlich jetzt enorm viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Also wenn ein Spiel schon draußen ist, kann man sich so umfangreich informieren, schon alleine darüber, weil selbst die schlechten Spiele in massig Let's Plays irgendwie da auf YouTube zu finden sind. Das heißt, du kannst dir alles irgendwie bis ins Detail dann angucken und vorspielen lassen. Und ich sag mal, wenn du dich wirklich dran setzt und dich informierst, kannst du eigentlich kaum noch einen Fehlkauf machen. Aber wenn du dich jetzt, gibt ja verschiedene Beispiele. Das eine ist dann halt, das Spiel ist noch im Prozess des Erscheinens und es gibt diesen enormen Hype um ein Spiel und du willst es halt direkt ab Release kaufen. Da kann dir natürlich ein Fehlkauf passieren, weil du natürlich dann sehr beeinflusst bist von der Werbung und von diesem Hype, der da generiert wird. Das ist, denke ich, ein Moment, wo ein Fehlkauf passieren kann. Und das andere ist dann natürlich in irgendwelchen Sales, Angebote, sei es jetzt nun in digitaler Form bei Steam oder eben die Variante, du gehst durch den Saturn oder Mediamarkt und siehst dann, heißt es immer noch Spielepyramide, auf jeden Fall hast du dann die Ecke mit günstigen Spielen und denkst dir so, ach komm, ich nimm's mal mit, da liegt dann vielleicht dann das Paket irgendwie alle Spiele dieser Serie jetzt für, keine Ahnung, 10 Euro und dann nimmst du das Paket mit und am Ende hast du dann eins eingelegt, festgestellt, ach so gut, war das gar nicht mehr und dann verschwindet es irgendwie wieder im Schrank und das wären jetzt so spontan die Situationen, die mir einfallen würden. Oder es gibt dann vielleicht auch einfach den Grund, dass du zu faul bist, dich wirklich bis ins letzte Detail zu informieren und dich dann einfach darauf verlässt, dass so die 2-3 Stimmen im Netz, denen du sonst vertraut hast, schon irgendwie recht haben werden. Und hast dann aufgrund deren Meinung dann irgendwas dir geholt und stellst dann fest, ja, ist aber dann doch nicht das richtige Spiel für mich.
Oder in einem Fall, den ich in meiner Liste habe, man ist so ignorant und hört nicht auf die anderen und wird dann genauso enttäuscht, wie sie es waren.
Ja.
Das kann auch passieren, ja. Nee, aber es ist schon ziemlich schwer, heutzutage einen Fehlkauf zu tätigen. Also wenn ich
vor allem, ja. Wie du eigentlich schon gesagt hattest, vor allem da man diese Möglichkeiten hat, sich auf so viele Art und Weisen Informationen reinzuholen.
Ja, du kannst dir halt Eindrücke übers Gameplay durch Let's Plays holen. Du musst halt nicht dich auf einen geschriebenen Text verlassen, wie wir damals noch. Du kannst dir Videos halt wirklich zu Gameplay angucken. Und auch wenn du nicht unbedingt das Spielgefühl hast, du hast einen guten Eindruck, wie es gespielt wird.
Ja, und, ich meine, erinnert dich noch daran, wo man Screenshots hatte, zumindest glaubte man, das waren Screenshots aus dem Spiel, aber die wurden sowas von geschönigt oder manchmal auch einfach komplett mit einem anderen Programm irgendwie so dir was vorgestellt, wie es sich die Entwickler vorstellen, legst das Spiel ein, stellst fest, ne, das sieht aber ganz anders aus, also was man da damals so alles gemacht hatte und heute hast du wirklich die Möglichkeit, dir dann das Spiel so anzugucken, wie es dann halt bei dir auch aussehen würde.
Ja, ja, also da ist es wirklich schwer, einen Fehlkauf zu tätigen. Vor allem, wenn man halt auf die AAA-Branche schaut, da ist es halt, da ist die Informationsflut so gewaltig, dass man da einfach ja wirklich wirklich selten daneben greifen kann. Anders sieht's da schon aus, wenn man sich jetzt auf Early Access und Greenlight und es klingt jetzt so falsch, aber Indie-Spiele halt verlässt. Und das nicht unbedingt immer ein Zeichen für Qualität ist, weil halt über genannte Plattformen es wirklich jedem möglich ist, irgendwas zu veröffentlichen. Und ich möchte da gerne mal auf Jim Sterlings YouTube-Kanal hinweisen, der seine Squirty-Let's Plays macht, wo er dann halt wirklich einfach einen random Titel aus Greenlight nimmt oder aus Early Access und mal reinspielt. Und wenn dann einfach Leute Assets von der Unity-Engine zusammengepflastert haben, und das dann als 20 Euro Early Access Version da auf den Markt hauen, dann ist das schon irgendwo dreist. Und da fehlt dann halt so die Massenabdeckung, vor allem halt zum Launch von Leuten, die dir sagen können, das ist nichts. Weil wenn du halt jetzt wirklich einen aktuellen Titel hast, da ist ja das Review-Embargo meistens ein paar Tage vor Release. Und dann kannst du dir schon so 1-2 Tage, bevor das bei dir ankommt, ein Bild darüber machen, wie der allgemeine Tenor ist zum Spiel. Und das hast du halt bei so kleineren Titeln eben nicht immer. Sei denn, es ist halt ein Indie-Spiel zum Beispiel, was irgendwie gerade Wellen schlägt, wie jetzt seinerzeit Minecraft und Konsorten.
Ja, das stimmt, aber es gibt auch einige Beispiele, wo du dann halt eben das nicht hast, dass es eben so stark in den Medien präsent ist und da kann dir das schon mal dann passieren, dass du dich dann vergreifst, wobei das zumindest in dem Sektor eine kleinere Summe ist, die du auf den Tisch haust, aber es ist trotzdem ärgerlich. Also
na klar, na klar. Ja, ich habe jetzt auch hier keinen Indie-Titel drin, also weil da stören mich die 1-2 Euro nicht. Weil wenn ich hier 40 bis 60 Euro ausgegeben habe, dann muss ich ja schon Erwähnung finden.
Es ist oft natürlich so, das tut am meisten halt weh, wenn man sich halt anguckt, wie viel Geld man da unter Umständen für ein Spiel bezahlt hat. Gerade natürlich, weil man so viele Erwartungen dran hatte. Und dann auf einmal platzt die Blase und stellt dann fest, so, oh, jetzt habe ich da irgendwie meine 60 Euro auf den Tisch gelegt und das war es dann doch nicht. Ja, die kommen dann nicht wieder zurück.
Ja, ja. Aber gut, aber gut. Das ist so der allgemeine Tenor unsererseits. Ich würde sagen, du hast eine längere Liste mit einem Titel. Deswegen darfst du anfangen. Was ist denn dein erster Fehlkauf, den du auf jeden Fall erwähnen musst?
Ich fange einfach mal ganz oben an, denn das ist nicht nur aktuell, sondern es ist auch ein Titel, der überraschend für mich eigentlich von vielen sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Und wir hatten eben noch in der Vorbesprechung drüber geredet, bei deinen Countdown-Podcast. Da war es ja, glaube ich, der Ronny, der sogar sehr viel Gefallen an dem Titel gefunden hat. Bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich das absolute Gegenteil. Ich habe überhaupt keine Lust, das weiterzuspielen, irgendwann nochmal zu beenden. Ich gucke zwar mal drauf und denke mir so, ja, aber dann doch nicht. Die Rede ist von Shadow of Mordor, dem Herr der Ringe-Spiel. Und es ist so, an so vielen Stellen hat es mich abgeschreckt. Also das erste war halt wirklich, als ich realisierte, dass die Welt doch sehr öde aussieht. Also es ist eigentlich nur brauner Fels und so ein paar Holzhütchen. Kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt auf die andere Seite der Karte komme, dass es da vielleicht noch ein bisschen Abwechslung gibt, aber das, was ich da mittlerweile alles erkundet hatte, weiß ich nicht, das war nicht wirklich schön. Das andere war, die Geschichte war recht belanglos für mich jetzt, der Charakter war total uninteressant, also ich hatte überhaupt keine Lust, sag ich mal, zu erfahren, wie die Geschichte da irgendwie ausgeht. Ich habe da überhaupt auch nicht mitgefühlt, dass da am Anfang war es, glaube ich, Frau und Kind, was dann umgebracht wird, so als die Standardmotivation. Und ach Gott, das war, ich weiß auch nicht. Also es gab eigentlich nichts an dem Spiel, was mich da wirklich gefesselt hat. Und dann hast du wieder dieses übliche Ding mit zig Nebenquests und Sammelei und irgendwelche Challenges zu machen. Also diese typischen Open-World-Dinger, die mittlerweile überall drin sind. Und das Einzige, was ganz nett war, war das Kampfsystem, weil das dann halt so ein bisschen durch die Batman-Spiele, sag ich mal, inspiriert wurde. Das fühlte sich schon ganz gut an, zumindest wenn man auch dann mal so ein paar Moves freigeschaltet hatte. Am Anfang ist das doch eher recht langweilig, aber wenn man ein bisschen reingespielt hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte, war das schon ganz nett. Aber hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Also es fühlte sich in dem Batman immer noch deutlich besser an, flüssiger einfach. Hier hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie hakelig. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so richtig in den Fluss reingekommen. Also da scheint doch nochmal ein Unterschied zu sein, obwohl es grundsätzlich doch das Gleiche sein soll oder zumindest sehr ähnlich. Das andere war, jetzt bin ich gerade überlegen, jetzt habe ich mich selber so ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte noch einen anderen Aspekt noch ein bisschen hervorheben, der jetzt gar nicht so schlecht war. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
Dieses Feindsystem?
Ah, genau, das Feindsystem. Das wurde ja von vielen erwähnt, dass wenn du einen bestimmten Charakter triffst, kann es passieren, dass auf einmal so eine kleine Sequenz losgeht und dann wird dann der Name von ihm eingeblendet und dann gibt's bestimmte, es gibt Ränge, die dann diese Orks durchlaufen können und da gibt's dann halt höherrangige Leute, die dann auch per Name dann eingeblendet werden. Die haben dann Stärken und Schwächen und wenn sie dich besiegen, können sie auch im Rang aufsteigen und dann triffst du sie später wieder und sind dann auf einmal ein größeres Tier, aber wenn du die dann besiegst, dann kannst du die später trotzdem wieder treffen, aber wenn du denen irgendwie, keine Ahnung, einen Pfeil in den Kopf gejagt hast, dann triffst du den wieder mit einer Augenklappe und dann lässt er irgendwie einen Kommentar davon los, so, aber diesmal kriege ich dich oder so und dann wird er dann aber auch im Rang ein bisschen runtergestuft. Entsprechend, wo der im Rang ist, kriegst du dann Erfahrungspunkte, aber ich fand die Idee ganz nett, aber ja, ich weiß nicht, es fehlte mir dann auch so ein bisschen die Konsequenz, weil wenn du jetzt einen umbringst, kommt er entweder wieder oder der Platz wird durch jemand anderen ersetzt, durch irgendeinen anderen generischen Ork, der von irgendwo reinstürmt. Also es fehlt dann auch wirklich so dieses Individuelle, weil das scheint so einen Generator zu geben, der das alles zusammenwürfelt aus verschiedenen Bausteinen. Und dann hast du so deinen Anführer dann da und der Posten wird auch immer wieder aufgefüllt. Also du hast dann immer so und so viele Anführer und ja, dann verpufft das für mich halt einfach direkt wieder.
Was interessant ist, weil als das Spiel rauskam, da war meine Twitter-Timeline voll mit allen, die gesagt haben, wie großartig das doch ist. Ich habe selbst nicht gespielt. Das liegt allerdings daran, dass ich die Lizenz nicht mag. Wobei immer ein bisschen Interesse bestand, weil halt du einen sehr beweglichen Charakter hast. Das hat so ein bisschen Assassin's Creed-Anleihen. Von der Fortbewegung her?
Ja, so von dem Klettern her und so ist es auch an Assassin's Creed angelehnt. Da gilt auch, man muss so ein bisschen die Move-Palette noch erweitern. Also am Anfang ist es auch noch so ein bisschen öde, aber man kann das auch noch ein bisschen verfeinern, dass es noch ein bisschen eleganter aussieht. Und dann hat das wirklich ein bisschen Assassin's Creed-Flair.
Ja, und die Stealth-Elemente sahen auch immer eigentlich interessant aus. Muss ich doch gestehen, von dem, was ich gesehen habe zu dem Spiel.
Mhm. Waren auch so die Punkte, wo ich die meiste Hoffnung drin hatte. Und die waren jetzt nicht richtig schlecht. Die waren auf so einem durchschnittlichen Niveau. Aber dadurch, dass der ganze andere Rest schlecht war, habe ich so eine Mischung aus scheiße und durchschnittlich. Und naja, also deswegen war dann recht schnell die Motivation weg, das weiterzuspielen.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich habe es eigentlich wegen der Lizenz nur ausgelassen. Es ist auch so ein Spiel, wo die 360 PS3-Version irgendwie ja, weil so nach der Arbeit gemacht wurden, dass man da auch eine Version hat, weil von der hört man nur Schlechtes. Also da, wenn man nach wie vor Interesse an dem Spiel hat, wie gesagt, Ronny findet das wirklich geil. Und da wurde heute, glaube ich, eine Game of the Year Edition oder sowas angekündigt, wo halt alle DLCs mit drin sind. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen.
Ja, ist halt nur nicht die Meinung Geschmack. Ist da, geht da schon sehr weit auseinander, ja. Aber bei mir hat's einfach nicht gepasst. Aber das war so ein Titel, wo ich mich zu wenig informiert habe. Und mich mehr davon leiten lassen habe, was so halt die breite Masse so im Netz sagt. Weil in sämtlichen Podcasts, die ich gehört habe oder in bestimmten Videoformaten, wo über Spiele geredet wird, dann hast du eigentlich immer nur Positives gehört. Und davon habe ich mich anstecken lassen. Und das war ein Fehler. Ich hätte mich mehr informieren müssen. Dann hätte ich vielleicht dann rechtzeitig noch gemerkt, so nee, lass vielleicht lieber erstmal die Finger davon.
Ja, das war auch noch zu einer Zeit, wo es naja, nicht, dass sich das jetzt großartig geändert hat bisher, aber noch ein bisschen Flaute herrschte auf der PS4. Das war Anfang, früher Sommer letzten Jahres.
Ja, ich denke, das ist dem Spiel aber auch dann, sag ich mal, zugute gekommen, dass es deswegen dann gerade auf der PS4 dann auch so gut gefunzt hat, weil auch die Konkurrenz war jetzt auch nicht so da, ne?
Ja, ja. Vielleicht war das einfach die mangelnde Abwechslung.
Denke.
Ja, aber gut, wie gesagt, da kommt jetzt eine große Edition mit allen DLCs raus. Wer also nochmal Interesse hat, sich da drüber zu informieren, nachzuschauen. Vielleicht gibt's den einen oder anderen Herr der Ringe-Fan, dem das eher liegt als dir.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, die haben ja so ein paar Charaktere auch eingebaut, die man halt kennt aus dem Herr der Ringe-Universum. Natürlich Gollum, den trifft man auch recht früh im Spiel, aber gibt dann noch ein paar andere Bekanntschaften, also man hat das jetzt eigentlich, also wenn man da richtig drin aufgeht in dem Herr der Ringe-Universum, hat es dann natürlich auch nochmal diesen gewissen Bonus.
Ja, ja. Den ersten Titel aus meiner Liste. Da will ich nicht zu viele Worte verlieren. Andreas kennt die Geschichte. Und ich meine, die habe ich auch schon mal erzählt, als wir über Special Edition gesprochen haben. Mhm. Es handelt sich um X-Blades. Und da war mir von Anfang an klar, das Spiel kann nicht sein. Aber die hatten auf Amazon die Special Edition für zwischen 20 und 30 Euro irgendwas. Und da ist eine Figur dabei, da ist ein Artbook dabei, da ist eine Soundtrack-CD dabei, da ist ein Lösungsbuch mit dabei gewesen. Da habe ich gesagt, also für den Preis, selbst wenn das Spiel scheiße ist, die Figur macht's wett. Tja, das ist eine Figur, die nicht in meinem Regal steht. Und ich erzähle euch jetzt wieso. Also erstmal zum Spiel selbst. Das ist ein ganz, ganz schlechter God of War-Klon. Ein schreckliches Hack and Slay, was so versucht hat, mit Anime-Optik zu glänzen. Das Problem war nur, dass Ayumu, glaube ich, hieß die Hauptfigur. Das war die einzige Figur, die so Anime-mäßig gebaut war. Also ganz schmaler Körper, großer Kopf und coole Augen. Und das Gegnerdesign war irgendwie abstrakt, habe ich das in Erinnerung. Und die Umgebungsgrafik war allerdings ziemlich realistisch. Und war so Tempelruinen, so, es hatte auch so ein bisschen Indiana Jones Anleihen, dass sie halt eine Abenteurerin ist und einen großen Schatz sucht oder irgend sowas. Und die Figur hat also gar nicht in das Setting gepasst, weil die Umgebungsgrafik halt so realistisch aussah und die Figur selbst so ganz komisch anime-mäßig, aber versucht das halt plastisch darzustellen, das sah schrecklich aus. Das Gameplay war öde, das Levelsystem war öde, die Gegner-Varianz ist auf ein Minimum runtergeschraubt gewesen. Die Bosse haben ewig gedauert und die Levelstruktur war für den Arsch. Und da habe ich gesagt, okay, da bin ich ja von ausgegangen, dass das nichts wird. Aber du hast ja noch den Rest von der Special Edition. Und das Artbook ist Fanart. Ich weiß nicht, wie sie da Fans zusammenbekommen haben. Ich vermute, das war irgendwie ein Contest oder so, bevor das Spiel rausgekommen ist. Das war keinerlei Produktionsbilder. Das war wirklich einfach nur von Leuten eingeschickte Bilder, die teilweise halt auch so aussahen, als hätten das irgendwie Dreijährige gezeichnet und ausgemalt. Das da war schon der erste Dämpfer drin. Die Soundtrack-CD war generisch Rock. Okay. Der einzige Lichtblick, würde ich fast sagen, des Soundtracks. Das Lösungsbuch war ein ganz dickes Heft, wo nur Text drin war in 20 verschiedenen Sprachen oder so. Und da mal die richtigen Abschnitte zu finden, was man gerade machen muss, ist nicht so einfach gewesen. Vor allem ist das ziemlich witzlos gewesen, weil das ein lineares Hack and Slay war und im Endeffekt gab es immer nur einen Weg. Also da weiß ich nicht, wofür das jetzt unbedingt dabei liegen muss, aber der größte Witz war halt wirklich die Figur. Und ich weiß nicht, ob sie dir gezeigt hat, als du hier warst.
Doch, die habe ich gesehen, ja.
Okay. Die sieht halt gar nicht aus, wie die Figur im Spiel aussieht. Und ist dazu auch noch schrecklich modelliert. Und ja, die war wirklich der größte Reinfall zusammen mit dem Artbook. Die sieht einfach nicht schön im Regal aus. Die ist groß. Das muss ich hier lassen. Ich glaube, das sind 30 Zentimeter gewesen. Wer zum Beispiel die Alter Ehe-Figur vom ersten Assassin's Creed daheim stehen hat, so groß war die. Aber die taugt halt nichts. Die sieht schrecklich aus. Die ist nicht vom Gesicht her ist die gar nicht getroffen. Und ich weiß nicht, weshalb man da eine Figur machen musste. Wie gesagt, das selbst für den Preis, den ich bezahlt habe. Ich habe extra gewartet, weil mich die Figur schon länger interessiert hatte. Aber das Spiel halt nie. Selbst das war es nicht wert, die 20, 30 Euro dafür auszugeben. Und die hätte ich echt gerne zurückgehabt. Oh Mann, ja, das ist einer meiner Fehlkäufe. Und das Ding hat einen Nachfolger bekommen, ja? Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben.
Ich habe es auch mal gehört, aber keine Ahnung. Man hat genug Leute getäuscht und dachte sich dann, na komm, vielleicht klappt's doch mal.
Ja. Ja, der zweite ist besser, aber marginal.
Ja, dann würde ich einfach zum nächsten Titel übergehen. Und zwar ist das ein Shooter, ein Railgun-Shooter. Die Rede ist von Blue Estate. Eigentlich möchte man meinen, das sollte ein Lightgun-Shooter sein. Allerdings konnte man den auf der PS4 ganz normal mit dem Controller spielen. Und die Geschichte war wohl so, dass Blue Estate eigentlich entwickelt wurde für so einen Motion-Controller. Da gibt es so witzige Videos im Netz, wo dann Leute dann die Hand nehmen, so als Pistole formen und dann damit auf dem Bildschirm zielen und ballern. Soll angeblich klappen, ich habe keine Ahnung. Da gibt es so ein kleines Gerät, wie so eine Art Block, den legt man dann auf seinen Tisch und das soll dann auch funktionieren. Ich habe das auch schon mal von anderen Herstellern irgendwie bei Kickstarter gesehen. Also es scheint so ein Ding zu sein, was irgendwie klappt. Aber nun gut, es gab auf jeden Fall dieses Spiel, was dann im Zusammenhang wohl mit diesem Gerät eigentlich gemacht wurde. Aber das kam dann halt irgendwann für die PS4 raus. Und das sollte man dann auch mit dem Controller ganz normal spielen können. Denn der PS4-Controller hat ja Bewegungssteuerung drin. Und die hat man einfach dann dafür genutzt, dass du damit dann entsprechend den Zielcursor dann bewegst. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, es sind 5 oder 6 Level und das erste Level, ist noch richtig schön ausgearbeitet. Man hat zwar schon so dieses Ding, dass dann der Weg, den man durch das Level nimmt, schon auch häufiger, es gibt so einen großen Raum, in der Mitte läuft man, glaube ich, so 3 oder 4 Mal auf verschiedenen Ebenen auch dadurch. Das ist irgendwie so der Hauptraum, der ist am schönsten dekoriert und am aufwendigsten halt gestaltet und da läuft man immer wieder durch und die Nebenräume gehen auch noch in Ordnung. Aber das erste Level ist so ein kleiner Blender. Also man denkt sich so, boah, doch, das sieht ganz cool aus. Das hat so ein asiatisches Setting, ein bisschen verrucht, auch so ein bisschen, dass das erste Ding ist so eine, ja, ich sag mal so eine Art Lokalbar, wo dann so ein Mädel dann mit ziemlich großem Vorbau in so einem Kostüm, in so einem riesigen Wasserglas, so als Meerjungfrau dann rumschwimmt. Aber die Level danach sind sowas von steril und öde und überhaupt nicht mehr ausgearbeitet. Und einfach nur noch langweilig, dass es nach dem ersten Level überhaupt keinen Spaß macht. An die Geschichte kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Das hat, glaube ich, zwischen 2 Charakteren hin und her gewechselt. Aber ich erinnere mich wirklich null noch an die Geschichte. Die war sowas von belanglos und langweilig. Und das Spiel war, ich meine, es ist nicht teuer. Es ist halt so ein nettes, kleines Lightgun-Ding gewesen, wo man ein bisschen rumballern konnte, aber es ist halt wirklich, das Problem ist halt dieses erste Level, man macht sich so viel Hoffnung auf die nachfolgenden Level und dann wird man einfach so herbe enttäuscht danach.
Ja, hattest du nicht bei Inside Mind noch einen Podcast mit darüber gemacht?
Stimmt, das ist gut, dass du das erwähnst, denn bei uns gab es dazu keinen Podcast, aber bei Inside Mind habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Also wer da nochmal das in epischer Breite haben möchte, wie wir eigentlich das Spiel schlecht reden und uns die ganze Zeit sagen, es hätte doch an so und so vielen Punkten eigentlich besser sein können mit so kleinen Stellschräubchen. Es wirkt irgendwie so, als hätte man das für dieses Motion-Control-Ding sich ganz viel davon versprochen und dafür wollte man extra dieses Spiel machen und dann hat das vielleicht vermarktungstechnisch nicht geklappt, sodass man gesagt hat, so, ach, was machen wir jetzt mit dem, was wir jetzt schon da so zusammenprogrammiert haben? Ach komm, wir hauen das einfach raus auf die PS4 in der Hoffnung, das kauft irgendjemand, da können wir das irgendwie übertragen auf den Controller und dann klappt das schon.
Ja, das war ein Download-Spiel, ne?
Ja, ich glaube auch nur Download. Ich glaube, da gibt's keine Disc-Version.
Ja, ja.
Und ich wüsste jetzt nicht, ob das auch generell noch auf einer anderen Konsole rausgekommen ist. Also neben dieser, ich denke mal, diese Demo, die es für dieses Motion Control Ding gibt, war ja PC-Ding. Das wird es wahrscheinlich noch irgendwo im Netz geben. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nur so bewusst von der PS4-Version.
Okay, okay. Ja, nee, ich wollte noch anmerken, wenn wir über schlechte Spiele sprechen, dann muss da Resident Evil vorstehen. Nee, kommt ja bald wieder, Leute. Ja, nicht der größte Lightgun-Shooter-Fan, muss ich gestehen.
Aber ich meine, ich hatte mir so ein bisschen was auch so, ich meine, es hatte so ein asiatisches Setting, so ein bisschen Comic-Look und es sah halt nach einem, vor allen Dingen, weil du in den ganzen Screenshots auch so immer bewusst das erste Level halt auch nur siehst, ne? Und denkst du dir so, ach, das sieht ja schon ganz nett aus, und wie das so alles dekoriert ist und eingerichtet und da hat man sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Aber wie gesagt, es ist halt nur das erste Level, was gut aussieht. Danach ist halt scheiße.
Ja, ja. Hast du dir das nicht auch runtergeladen, als immer noch diese Flaute herrschte? Das sind so die Flautenspiele.
Das war tatsächlich zu einer Zeit, wo Flaute war. Es war nicht besonders teuer und es sah dann, wie gesagt, ich habe das so im PSN gesehen, du guckst dir so die Screenshots an und denkst dir so, ach ja, warum nicht, ne? Und lädst das runter und denkst dir doch so im ersten Level nichts dabei. Ich meine, du kriegst schon mit, okay, die Story ist bescheuert, aber egal, gut, kann ich mir leben. Aber ja, dann geht das zweite Level los und denkst du so, oh.
Ja, ja.
Nee, also kann ich wirklich überhaupt nicht empfehlen. Also selbst wer solche Lightgun-Shooter mag, nee, überhaupt nicht. Also besser nicht.
Ja, der nächste Titel ist fast schon kontrovers, so sehr ich Mario Kart 8 liebe.
Ja, ich war auch eben etwas irritiert. So, Moment, meinst du jetzt das? Nee, du hast aber das 7. aufgeschrieben. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, warum steht er denn hier? Weil das kann man sich doch eigentlich gar nicht vorstellen, dass in dieser Liste jetzt Mario Kart-Titel drin ist.
Ja, das ist der Titel, den ich vorhin meinte. Ich habe auf Twitter rumgefragt, was haltet ihr von Mario Kart 7? Und dann hat er mir gesagt, meh, Spaß dir. Und ich habe gesagt, nee, das kann doch nicht so mittelmäßig gar schlecht sein. wo Mario Kart 8 doch so gut ist, ich hol's mir trotzdem mal. Gesagt, getan, ich leg's ein und der Anfang macht einen echt guten Eindruck. So auf 50 und 100 CC macht's einen ganz netten Eindruck. Hast eine Menge Charaktere, da wurde das auch eingeführt, dass du halt die Karts selber zusammenbauen kannst. Sieht optisch auf dem 3DS echt super aus. Und dann merkst du, oh, das Item Balancing. Oh, die Strecken sind ganz schön langweilig, uninspiriert. Oh. Auf 150 macht das keinen Spaß mehr. bei 150 CC auf Mario Kart 8 hast du was richtig Kompetitives. Und jetzt, wo 200 CC dazugekommen ist, ja, das kann man nicht beschreiben, wie verrückt das ist. Bei Mario Kart 7 bist du schon auf 50 und 100. Alle Runde von einem blauen Panzer getroffen, von einem Blitz. Das ist keine Übertreibung. Das ist so unbalanciert, das Spiel. Das macht echt, das geht auf die Nerven. Und wenn du das auf 150 hast und versuchst halt diese blöden 3 Sterne zusammenzubekommen, und da ist das noch der Fall, dass du halt wirklich in jeder Runde Erster sein musst und nicht nur am Ende des Rennens Erster. Wie bei Mario Kart 8. Es ist die Hölle pur. Es versucht wirklich dir keinen Spaß zu machen, indem es einfach Runde nach Runde dir 1-2 blaue Panzer, 1-2 Blitze, 4-5 rote Panzer auf den Hals schickt und du immer wieder ins hintere Feld gestoßen wirst deswegen. Zudem ist das aus irgendeinem Grund ziemlich lahm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie das irgendwie beschränken mussten wegen der 3D-Fähigkeit, dass es da irgendwie auf 30 Frames oder so runterschrauben mussten, aber es wirkt auch auf 150 sehr langsam. Und ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das schlicht und ergreifend in dieser Art und Weise nicht. Du kannst das über das Schiebepad steuern. Das fühlt sich schon irgendwie ungenau an, aber du kannst das auch mit Motion Control steuern. Das Coole dabei ist, dass du dann das erste und einzige Mal in der Mario Kart Franchise so eine Ego-Perspektive hast, also wirklich das Steuerrad siehst. Aber dann hast du halt keine Übersicht. hat netten Gimmick-Faktor, aber mehr nicht.
Ja, ich denke, eins der größten Probleme dürfte jetzt auch sein, dass du halt dann Mario Kart 8 daneben hast. Und wenn du eine Wii U hast und dann Mario Kart 8, weiß ich nicht, ist glaube ich...
Der Punkt war halt, ich habe mir halt gedacht, wenn Mario Kart 8 schon so gut ist, dann war 7 bestimmt auch schon so gut, weil der ja ähnliche Anleihen hat. Wie gesagt, da wurde das eingeführt.
Mit dem Kart zusammenbasteln, ne? Genau, das wurde ja mit dem 7er eingeführt und das war auch so ein Punkt, der hat mich auch am 7er gereizt, aber ich war jetzt nie so der große Handheld-Zocker, deswegen dachte ich mir, nee, wartest du dann halt, bis dann die Version dann für die große Konsole kommt, aber wenn ich das jetzt so höre, bin ich jetzt, sag ich mal, froh, dass ich dann auch wirklich dann gewartet habe.
Ja, weil ich wollte halt Mario Kart auch für unterwegs haben und der DS-Teil ist halt immer noch super. Den habe ich von meinem Bruder ausgeliehen und den spiele ich auch heute noch gern. Ich habe ja letztens gesagt gehabt, dass ich den nochmal angefangen habe. Aber aus irgendeinem Grund ist hier das Item-Balancing so kaputt, dass es dir echt immer wieder den Spaß rausnimmt. Und das ist wirklich schade. Also ich hatte mir gehofft, ein nettes Mario Kart für unterwegs zu haben. Das ist es leider nicht geworden. Es hat eine Handvoll guter Strecken, es hat eine Handvoll guter Retro-Strecken, aber das macht's insgesamt nicht wett, dass das restliche Spiel so durchschnittlich und unfair ist. Und da können es dann auch die schöne Optik und der tolle Soundtrack nicht rausreißen. Wenn das Spiel zu spielen einfach nur Frust ist auf den höheren Schwierigkeits- bzw. Geschwindigkeitsklassen, dass dir da konstant im wahrsten Sinne des Wortes die Fahrt genommen wird. Und ich habe ja Ende des letzten Jahres gesagt gehabt, dass ich angefangen habe, bei GameStop Spiele abzugeben. Dass ich jetzt hier halt deswegen auch ein bisschen Probleme hatte, Spiele zu finden für die Liste, weil ich nicht mehr weiß, welche Spiele ich da abgegeben habe. Aber Mario Kart 7 habe ich auch zurückgegeben. Das ist ein Spiel, da habe ich keinen Reiz mehr gesehen. Habe ich halt leider keines für unterwegs. Aber ich habe ja den Achter hier. Und jetzt, wo der neue DLC raus ist, ja, brauche ich eigentlich auch dem 7er nicht wirklich hinterher zu trauen. Vor allem, weil ich das Sonic Sega All-Stars Racing auf der Vita dann als Alternative nehmen kann.
Ja, da hat man Obwohl, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das können wir ja in einem späteren Podcast dann noch verarbeiten. Nee, ist okay. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Jetzt bin ich heiß.
Ach, verdammt, ja. Ich wollte damit sagen, das ist ja der große Vorteil von einem Spiel, wenn du es dann halt wirklich auf Disk oder auf irgendein Modul oder Medium dann kaufst, das kannst du ja wenigstens dann noch zurückgeben. Wenn das dann digital ist, dann hast du so ein bisschen das Problem, das dann dann entsprechend nochmal weiter zu verkaufen.
Ja, und die Nintendo-Spiele verlieren bei GameStop auch wenig Wert, habe ich das Gefühl, weil ich habe auch Watch Dogs abgegeben und mit Mario Kart 7 zusammen habe ich, glaube ich, 60 Euro bekommen für die beiden Spiele. Also, ja, soll man sagen, was man will, aber bei den Nintendo-Spielen herrscht wohl auch bei GameStop nicht der größte Preisverfall.
Ja, ist auch dadurch, weil die Spiele ansonsten sowieso nicht großartig an Wert verlieren. Die bleiben ja doch recht stabil im Vergleich jetzt zu den Xbox- oder PlayStation-Spielen oder gerade natürlich PC-Spiele. Die fallen doch dann deutlich stärker und Nintendo-Spiele waren eigentlich immer stabiler und das ist dann in dem Fall ja ganz angenehm, dass sich dann das auch auf die gebrauchten Spiele überträgt, wenn du das dann halt entsprechend dann verkaufen willst wieder.
Ja, was habe ich mir damit geholt? 2 Amiibos. Ah, verdammte Dinge sind zu teuer. Nee, und Project Crosszone. Und das war kein Fehlkauf. So. Ja, nee, also wie gesagt, das ist wirklich schade. Ich hätte nach dem DS-Teil gerne wieder ein gutes, mobiles Mario Kart. Aber der 7er soll es nicht werden.
Okay. Dann würde ich mal zum nächsten Titel übergehen. Und da haben wir jetzt den Fall, dass wir einen Titel haben, wo ich einfach das Problem hatte, der Hype. Der Hype hat mich mitgenommen. Und wir haben da schon häufig drüber geredet, bevor es dann wirklich erschienen ist. Und die Rede ist von Call of Duty Advanced Warfare. Und wir haben uns die ganze Zeit ja auch so ein bisschen, sag ich mal, angesteckt, so was den Hype angeht, weil uns das Setting halt so zugesagt hat. Es war so zukünftig und man hatte diesen Exosuit und diese geilen Gimmicks da drin verbaut. Und ich meine, du, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? Du warst ja auch so ein bisschen interessiert an dem Ganzen.
Ich will nach wie vor gerne mal die Kampagne zocken.
Okay, also du bist noch nicht ganz weg davon, okay.
jetzt kommt's, was du sagst.
Ich meine, ich habe die Kampagne immerhin, ich habe sie durchgespielt. Also es gab viele Call of Duties und Battlefields, wo ich die Kampagne nicht durchgespielt hatte, weil es einfach sowas von 0815 und scheiße war. Immerhin, die Kampagne habe ich durchgespielt, was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt wirklich so gut ist. Denn das Problem ist halt, du hast zwar diese coolen Gimmicks und interessanten Fortbewegungsmöglichkeiten mit Hilfe des Exosuits, aber die Sache ist, du hast natürlich immer noch so das Problem, du hast halt ein Schlauchlevel, du hast halt keine Option, dann wirklich mal nach links und rechts zu gehen und dir wirklich mal zu überlegen, wie gehst du jetzt taktisch vor oder so. Du hast ja einfach immer nur einen geraden Pfad. Also es gibt nur ganz wenig Möglichkeiten, wo du dann vielleicht wirklich mal eine andere Route einschlagen kannst. Ansonsten gibt es eigentlich wirklich immer nur eine feste Route. Das andere ist, du hast je nachdem, was für ein Level jetzt dran ist, wird deine Fähigkeit dann immer so auf ein, zwei Sachen dann halt begrenzt. Das heißt, du hast dann für ein bestimmtes Level dann eine bestimmte Fähigkeit, mit der kannst du dann da rumspielen, aber danach wird sie dann wieder weggenommen oder kriegst dann irgendwas anderes. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade. Da muss ich sagen, habe ich mir deutlich mehr erhofft. Und dazu kommt, dass auch generell eher wenig aus den ganzen Möglichkeiten rausgeholt wird. Es ist unterm Strich halt einfach wieder ein Militärshooter und das sind halt irgendwelche Terroristen, die ballerst du weg und ja, das war's.
Mach mir nicht den Spaß kaputt an dem Setting. Nee, es ist wirklich schade.
Es ist seit zig Teilen dasselbe und es gibt dann halt immer so ein, zwei Kleinigkeiten, die dann anders sind, aber es reicht nicht aus, dass es jetzt wirklich sich anders anfühlt. Es ist unterm Strich eigentlich doch immer wieder das Gleiche.
Ja, hast du den Black Ops 3 Trailer gesehen? Der sieht auch nach Advanced Warfare aus. Da läuft ein riesiger Mech rum, so ein Spinn-Mech und sowas. Wo hat das mit dem ersten und zweiten Black Ops zu tun? Was doch so kalter Krieg war, wenn ich mich richtig erinnere.
Das zweite Black Ops war auch schon sehr viel Zukunft, zumindest laut den Trailern. Ich habe das zweite Black Ops nicht gespielt, aber das erste war, wie soll man sagen, es hat in verschiedenen Zeitebenen gespielt. Man ist zu verschiedenen Events in verschiedenen Jahren gesprungen. Also da wurden auch schon mehrere Jahre abgedeckt. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Also die Gegenwart war auf jeden Fall vertreten, meine ich. Aber ist man da schon in die Zukunft gesprungen? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, so richtig mit der Zukunft ging es erst mit dem zweiten Teil los. Weil okay. die das irgendwie von der Story her so gemacht haben, dass sich das über mehrere Jahre irgendwie entsponnen hat. Und jetzt scheinbar dann mit dem dritten Teil, laut dem Trailer scheint es ja jetzt nur noch Zukunft zu sein.
Ja, ja.
Ich meine, Black Ops 2 war nämlich auch in zwei Zeitebenen. Und da hat man auf jeden Fall schon einiges an Zukunftskram gesehen. Und so wie jetzt das dritte aussieht, scheint das jetzt komplett in der Zukunft dann zu sein.
Ja, 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 ich hatte das jetzt immer nur so im Kopf, dass Black Ops zumindest etwas, eine etwas, ja, halt in der Vergangenheit spielt. So habe ich
es
immer wahrgenommen.
Der erste auf jeden Fall. Also da ist man auch noch zu Zeiten des Vietnamkriegs unterwegs in einer Mission und so weiter. Also das sind Man wird verhört und man redet über frühere Einsätze und man springt dann halt zu verschiedenen Punkten dann halt in der Vergangenheit und deswegen eigentlich der erste Teil fast komplett in der Vergangenheit und ab dem zweiten kann ich jetzt halt nur aus den Trailern draus schließen, aber da wurden immer zwei Zeitebenen gezeigt und vom Trailer jetzt vom dritten her scheint es jetzt komplett in die Zukunft zu wechseln.
Ja, ja.
Aber ja, Advanced Warfare war so ein Ding, da habe ich mich sehr vom Hype mitnehmen lassen. Und auf den Multiplayer muss ich sagen, ich habe auch einiges an Multiplayer gespielt, aber da wirkt sich das noch deutlich weniger aus. Also hast zwar den Exosuit im Multiplayer, aber es spielt sich trotzdem irgendwie wie ein normales Call of Duty, nur halt, dass du jetzt einen Doppelsprung hast irgendwie. Also wenn ich da an Titanfall denke, was sich wirklich mal komplett anders angefühlt hat mit diesem Jetpack allein. Also du nimm die Mechs weg und konzentrier dich nur auf diesen Jetpack alleine, was du da für Bewegungsmöglichkeiten hattest mit den Wallruns noch dazu und mit den Sprüngen und den Möglichkeiten, an der Wand abzuspringen, dich umzudrehen, dann wieder so weiter zu springen. Also es hatte richtig schon ja Mirror's Edge-Einschläge dann. Da ist Advanced Warfare, fühlt sich richtig steif dagegen an.
Okay, okay.
Also muss ich sagen, würde ich sogar eher dazu raten, wenn man es noch nicht gespielt hat, vielleicht sogar dann nochmal in Titanfall reinzugucken.
Wenn das noch jemand zockt online.
Ich denke schon. Also zumindest, wenn es jetzt wirklich um Multiplayer geht. Du hast ja bewusst Kampagne gesagt, hat ja Titanfall nicht, dann wäre das natürlich jetzt da dann ein blöder Hinweis, aber jemand, der dann so Zukunft und Multiplayer möchte, vielleicht dann doch Titanfall.
Ja, ja. Ich weiß noch nicht. Ja, vielleicht leih ich es mir mal aus. Ich hätte trotzdem halt gerne zumindest mal die Story gespielt. Trotz allem. Trotz allem. Auch wenn das halt ja, dich immer so einschränkt. Aber das, ich weiß nicht. Ja, ja. Mal gucken, wie lang die Reihe noch läuft. Ich bin da sehr gespannt.
Ich habe das Gefühl, die läuft noch ewig. Also bis jetzt ist ja überhaupt nicht erkennbar, dass das irgendwie einbrechen würde von den Verkaufszahlen.
Hat Warzone nicht schlechtere Verkaufszahlen gehabt insgesamt? Oder habe ich mir das eingebildet? Oder gewünscht?
Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie sich mehr erhofft haben, weil sie wollen ja immer eine konstante Steigerung wahrscheinlich drin haben. Wenn das einmal der gleiche Wert wie im Vorjahr ist, dann ist das wahrscheinlich für die schon scheiße gelaufen. Aber naja, gut.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie die Zahlen da waren, aber ich denke, bis jetzt brauchen sie sich noch keine Sorgen zu machen. Wenn ich das richtig jetzt auf dem Schirm habe, sind das ja auch mittlerweile sogar drei Teams, die da am werkeln sind, ne?
Ja.
Weil du hast ja das Advanced Warfare, dann das Ghost, was jetzt wahrscheinlich auch noch fortgesetzt wird. Und ich denke mal, Black Ops wird wahrscheinlich auch wieder eine Trilogie sein. Und dann wird das Team dann, keine Ahnung, irgendwas anderes dann machen.
Wobei ich jetzt nicht weiß, von wem Ghost stammt.
Ich blick ja bei den ganzen Studios ja nicht mehr durch.
Okay, okay. Es soll uns jetzt gerade.
Ich meine, es wären mittlerweile drei. Ursprünglich waren es mal, also es war eine ganze Zeit lang zwei. Das war irgendwie dieses Infinity Ward und
also Infinity Ward hat Ghost gemacht. Treyarch sitzt an Black Ops 3 dran. Und wer hat Advanced Warfare gemacht?
Ja, genau. Das war irgendwas mit, hießen die BlackRock? Irgendwas mit B, B. Oh Gott, warum fragst du mich das jetzt?
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, was auf dem Sledgehammer hießen die bei
Sledgehammer.
Also das ist tatsächlich drei Studios, ach du Scheiße.
Ja, ich hatte auf jeden Fall auf dem Schirm, dass das jetzt mittlerweile sogar drei waren. Es waren eine ganze Zeit lang zwei, aber mittlerweile haben sie es auf drei aufgestockt.
Okay, okay. Ja gut, dann lass uns da den Mantel des Schweigens drüber legen, bis Black Ops 3 erscheint. Und was wurde eigentlich aus dieser Dings Collection, Modern Warfare Collection? War da nicht mal was angekündigt?
Ja, es sollte irgendwie eine Box geben mit allen drei Teilen, aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt erschienen ist oder nicht.
Ich hab seitdem nichts mehr gehört, seit die angekündigt wurde.
Also, sie müsste, denke ich, schon draußen sein mittlerweile, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich finde da jetzt aber auch nichts zu. Okay, aber lass uns da nicht drüber sprechen, sondern weitermachen. Mein nächster Titel ist Grand Theft Auto Chinatown Wars. Das war ein Titel, wo ich immer schon so drauf geguckt habe und gesagt habe, müssen sie wirklich in diese Top-Down-Sicht zurückkehren? Gefällt mir weniger. Ich habe die PSP-Version geholt, nicht die DS-Version. Also die grafisch schon aufgemachtere.
Ich bin gerade am überlegen, wo ich das gespielt hatte. Ich habe da nämlich auch mal reingespielt, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche von beiden Versionen ich da hatte. Aber meine Meinung wird wahrscheinlich ähnlich wie deine sein.
Okay. Ja, das größte Problem ist, dass sich die Kamera mitdreht. Das heißt, dass du praktisch immer nach oben fährst. Und weshalb ist das ein Problem? Weil sowohl beim DS als auch bei der PSP ist der Bildschirm zu niedrig. Das heißt, du kannst nicht weit genug vorgucken, um entsprechend auszuweichen. Und obwohl die Kamera, wie bei GTA 1 und 2 damals, auch immer ein bisschen rauszoomt, es ist nicht weit genug, dass du schnell reagieren kannst, um verrückte Manöver zu machen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz gewaltiger Dämpfer, der so das Gameplay schon ein bisschen kaputt macht. Aber mir hat auch das Drogen kaufen, verkaufen, Minispielen keinen Spaß gemacht. Das war Grinden, das Spiel. Und ihr wisst ja, wie ich zu Grinden stehe. Das hat mich sofort fertig gemacht, das zu sehen, dass man praktisch, wenn man sich irgendwas leisten will in dem Spiel, dieses Minispiel machen muss. Weil die Story-Missionen einfach zu wenig Geld abgeworfen haben. Du brauchtest, glaube ich, sogar für ein paar der späteren Story-Missionen Kohle. Und ich meine, es war cool, zwei der drei Stadtteile aus GTA 4 halt auf dem Handheld dabei zu haben. Aber letztlich war es die spielerische Umsetzung, die es irgendwie dann doch ruiniert hat. Also ich habe es versucht zu mögen, ich konnte es aber nicht.
Ja, war bei mir genauso. Ich habe es auch nie durchgespielt. Ich habe es angefangen. Ich meine, GTA ist ja nun mal schon ein großer Name und ich fand es schon grundsätzlich interessant, aber es wollte einfach nicht sein. Das war genau die Art und Weise, wie es umgesetzt war, wie es sich angefühlt hat von der Steuerung, von der Kamera und ich meine dann dieses i-Tüpfelchen dann halt noch, wenn dann solche Grind-Sachen dazukommen. Nee, das war es einfach nicht für mich.
Ja, es hat versucht, halt ein großes GTA zu sein, was es nicht unbedingt hätte sein müssen. Also da hätte mir halt so eine typische Missionsstruktur, vielleicht die versteckten Päckchen noch gereicht und ein, zwei Minispielchen, weil das halt auf dem DS-Original war, halt wie das damals war mit dem, wenn man Autos knackt, dass man da irgendwas machen musste auf dem Touchscreen. Habe ich kein Problem mit, aber dass halt du wie gesagt durch die sich mitdrehende Kamera so gehindert wirst am Vorankommen in der Stadt und B dann halt auf dieses Minispiel so angewiesen bist. Das hat mir immer wieder die Fahrt rausgenommen und ich habe es wirklich oft versucht, da reinzukommen irgendwie. Weil die Ästhetik ist cool, das hat so einen Comic-Look und wenn man dann halt die Cutscenes hat, dann hat das wirklich so Comic-Panels. Und es sieht toll aus, es hat halt wirklich zwei der drei Stadtteile aus GTA 4 1:1 nachempfunden. Auf dem Papier klingt das so super. Aber es ist so überambitioniert und kann auf den Geräten, auf denen es läuft, einfach nicht das bieten, was es bieten möchte. Und da hätte ich wirklich, wirklich gerne, vor allem auf der PSP wäre das bestimmt möglich gewesen, dass sie einfach die Kamera, weil die Welt ist 3D ausmodelliert, runtergesetzt hätten. Dass du halt die typische Third-Person-Kamera hast. Weil dann hättest du nämlich die Kameraprobleme nicht und dann wäre das größte Problem nämlich schon aus dem Weg geschafft. Und weshalb sie das nicht geändert haben, weiß ich nicht. Da waren sie entweder zu faul für oder vielleicht war es technisch nicht möglich, was ich bezweifle, weil sie ja Liberty City und Vice City auch so umgesetzt haben. Ich find's wirklich schade, weil ich wollte es mögen. Ich finde, GTA 4 ist immer noch ein bisschen unterbewertet, was so generell die Story angeht und den erwachsenen Ton. Aber da wollte es einfach nicht zünden.
Ja, mal vielleicht ein bisschen was Positives einstreuen. Ich habe dir auch schon gesagt, ich bin ja momentan am GTA 5 spielen. weil der gute Kai mir seine Version abgegeben hat. Und auf der PS4 muss ich dazu sagen, also jetzt nicht die PC-Version, denn die spielt gerade der Kai. Deswegen kommen wir auch vielleicht irgendwann mal in Zukunft nochmal drauf zu sprechen, wie es jetzt nur da ist. Aber ich habe mich wieder so ein bisschen neu verliebt in GTA 5. Ich meine, auf der 360 war das irgendwie schon geil, aber auf der PS4 ist es irgendwie wieder, ach, es macht Spaß.
Schönes ja, Spiel. Ja, es sieht super aus, die Welt.
Ja, es ist unglaublich.
Ja, ich spiel's auch derzeit. Wobei ich da nicht ganz so hinter bin, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich finde San Andreas auch noch besser. Und ich spiele das tatsächlich auch regelmäßiger als GTA 5.
Das ist witzig.
Immer noch.
Ja. Ja. Na gut, aber ich finde es schön. Da kommen wir aber vielleicht, also spätestens natürlich im Jahresend-Podcast bestimmt nochmal drauf zu sprechen.
Oh ja, oh ja. Ich habe so viele Titel schon wieder auf meiner Liste. Aber gut, dein nächster Titel ist auch ein Open-World-Titel.
Was? Achso, nee, ich wollte erst noch.
Oh, ja, stimmt. Sorry, ich hab den.
Obwohl, ich habe eigentlich schon drüber gemeckert und ich will es auch ganz kurz machen, denn zu The Evil Within hatten wir schon einen Podcast, deswegen will ich zum Hauptspiel eigentlich jetzt nicht viele Worte verlieren. Hat halt versucht, ein Resident Evil 4 zu sein, hat in meinen Augen nicht funktioniert. Aber trotz alledem, ich weiß, du hast gesagt, warum und tu es nicht, aber...
Ja, ganz ehrlich, du hattest uns schon mal gesagt, vor einer Podcast-Aufnahme, vor 3-4 Folgen, hey, der DLC-Season Pass ist runtergesetzt und ich habe da Interesse dran. Und da habe ich dir schon gesagt, wieso willst du nicht das trauen, wenn dir das Hauptspiel schon nicht gefallen hat?
Ja, aber ich habe mir den Season Pass geholt für die 10 Euro, weil ich mir dachte, ah komm, 3 DLCs sind da drin. Der zweite liegt mittlerweile schon auf der Platte, aber ich habe noch nicht reingeguckt, weil der erste mir immer noch so schwer im Magen liegt. Der ist noch nicht komplett verdaut. Oh Gott, es ist halt wirklich komplett reduziert auf das Schleichen. Und das war eigentlich das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat in dem Hauptspiel. Es gibt keinerlei Waffen in dem Spiel. Du hast wirklich nur die Taschenlampe. Es gibt 2 Sequenzen, da darfst du mal einen Gegner mit einer Axt hauen, aber die Nahkampfwaffen sind ja in The Evil Within dann so einmal Benutzung nur für einmalige Benutzung gedacht. Also wenn du so eine Axt nimmst und auf den Gegner haust, dann ist sie ja sofort zerbrochen. Es ist ja ein bisschen seltsam irgendwie mit Nahkampfwaffen in dem Spiel. Nee, ansonsten bist du eigentlich nur damit beschäftigt, davon zu laufen oder dich halt zu verstecken und an den Gegnern vorbeizuschleichen. Von der Story, wo ich mir erhofft hatte, wenn man jetzt mal dann einen der anderen Charaktere spielt, dass man mal ein bisschen mehr zu den Hintergründen erfährt, muss ich sagen, wurde bis jetzt noch nicht wirklich viel gesagt. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, aber ich habe so das Gefühl, dass auch storymäßig jetzt nicht wirklich noch was Bahnbrechendes kommt. Und sollte sich das bewahrheiten, ja, war das wirklich so ein kompletter Griff ins Klo. Also, aber alleine schon vom Spielerischen her, ist es doch eher, ja, ermüdend.
Weißt du, wenn wir schon bei so Sachen sind, wo man sich die DLC hört. Ich habe Final Fantasy 13 2 mir gekauft, aus UK, weil das ziemlich günstig war. Habe ich gesagt, ach komm, weil das eh nur komplett ist, wenn man den DLC hat, habe ich mir, weil er auch gerade günstig im PSN angeboten wurde, den kompletten DLC gekauft. Soll ich dir was sagen, bis heute nicht reingespielt.
Ja, ich weiß, genial.
Ich glaube, ich habe insgesamt dann doch den Vollpreis bezahlt, also halt mit dem DLC zusammen. Aber bis heute nicht reingeguckt, weil ich Final Fantasy 13 immer noch beim letzten Endboss festdenke, bis heute. Das macht mich so wahnsinnig.
Ja, aber immerhin, irgendwann wirst du es mal nutzen können, dass du dir auch den DLC geholt hast.
Ja, ja, ich glaube, ich gucke mir die Endsequenz an und dann spiele ich das endlich mal. Weil der 13.2, wir haben es ja schon mal angespielt.
Mhm.
Und ja, der ist um einiges besser als das Hauptspiel. Also da gucke ich dann, vor allem, weil ich halt die Investition getätigt habe, doch nochmal rein.
Ja, aber wie gesagt, so bis jetzt zumindest der erste DLC eher sehr abschreckend. Ich meine, ich habe ja jetzt dadurch, dass ich den Season Pass geholt habe, den zweiten und gut, der dritte DLC kommt irgendwann, glaube ich, zum Jahresende noch raus. Aber den zweiten kann ich ja dann reinspielen. Ich habe so die Hoffnung, dass es dann doch vielleicht ein bisschen besser ist, aber ich weiß nicht. Ich befürchte Schlimmes.
Ja, ja. Na gut, willst du dann auf den nächsten Titel zu sprechen kommen, wo ich jetzt schon den Teaser gemacht habe?
Ja, kommen wir darauf zu sprechen. Mein nächster Titel, du hast es ja eben schon gesagt mit Open World, es ist Fuel. Ich habe nämlich eben mal so einfach weil mir jetzt spontan nichts anderes mehr eingefallen ist, einfach mal geguckt, was ich für Spiele eigentlich in meiner Steam-Liste drin habe. Und dann sind mir zwei Sachen ins Auge gesprungen. Das eine ist Fuel, ist ein Open-World-Rennspiel. Und das war so ein Endzeit-Setting. Und es hat damit einfach geprahlt im Wesentlichen, dass es halt eben diese, ich glaube, es gab noch nie so eine große Spielwelt und wir haben die größte Karte und aber das macht noch kein gutes Spiel. Also nur die größte Karte zu haben, nee, das bringt's nicht. Denn die Sache war, die Welt sah doch sehr öde aus. Also alles war irgendwie gleich vom Optischen her. Es gab hier und da mal ein paar Seen, ein paar Flussläufe, da waren so ein paar Straßen durch. Es gab ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Verkehr. Also da konnte es mal passieren, dass wirklich so ein Auto auch mal durch die Landschaft fuhr. Es gab ein paar Bäume und ja, aber es sah eigentlich jede Ecke irgendwie gleich aus. Und die Rennen waren sehr weit verstreut über die Karte. Man konnte, glaube ich, per Schnellreise hinspringen oder wirklich dahin fahren. Aber gerade das Hinfahren war so das Langweiligste, was man machen konnte. Also wenn man ein bisschen Spaß haben wollte, ist man lieber direkt per Schnellreise dahin gesprungen, damit man die Rennen machen konnte. Die waren okay, die waren durchschnittlich. Aber es war halt wirklich einfach nur ein Offroad-Rennen, wo du halt eben deine Runden gefahren bist oder von A nach B und das war's. Also es gab jetzt keine zusätzlichen Gimmicks irgendwie wie ein Turbo oder Waffen oder irgendwas. Also es war wirklich einfach nur ganz dröges Fahren in einer recht langweiligen Landschaft und das halt eben ja auf groß gemacht. Riesige Karte, richtig viele Rennen, aber man hatte halt einfach, es hat sich keinen Spaß einstellen wollen.
Ja, ja.
Das ganze Ding wurde auch verramscht. Ich habe da irgendwas zwischen 2 bis 5 Euro bezahlt. Das war nicht wirklich viel. Und das war ganz witzig. Also eigentlich war es traurig, aber im Rückblick war es irgendwie ganz witzig. Ich habe es mir dann bei Steam gekauft und konnte es erstmal, ich glaube, für eine Woche lang nicht spielen, weil die keine Keys mehr für das Spiel hatten. Die hatten das in den Sale reingesetzt und hatten wohl nicht damit gerechnet, dass sich das irgendjemand holt. Und dann haben sich das wohl ein paar Leute geholt und die hatten keine Keys. Und du hattest es dann auf der Platte, aber konntest es nicht spielen, weil die keine Keys mehr hatten irgendwie.
Ach, aber wenn das Nintendo passiert, dann regt sich die ganze Welt auf, ja?
Ja. Oh, der Gott, das war echt...
Wo du Rennspiele und Open World sagst, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe nicht ganz verstanden bis heute, weshalb das Need for Speed Most Wanted damals eine offene Welt hatte. Weil da hattest du dann halt Highway... Städte, eine Berglandschaft, eine Waldlandschaft und so weiter. Aber da war halt nichts drinne. Es war alles nur Fassade. Mhm. Und im Endeffekt bist du auch nur von Rennen zu Rennen gerattert oder hast du
ja,
über die
versucht dann noch die auf der Karte so ein paar Collectibles dann hinzusetzen, aber es war so langweilig durch die Landschaft zu fahren. Du hattest auch keine Lust dann irgendwie eine neue Wagenfarbe irgendwo dann da einzusammeln.
Ja, und Most Wanted ist nicht ansatzweise so groß. Also ich mag bis heute diesen Trend einfach nicht, offene Welten in Rennspielen zu haben. Ich finde, das ist ein aufgesetztes Gimmick und das limitiert halt die Art und Weise, wie du Strecken gestalten kannst. Und ich mag es nach wie vor lieber, wenn du halt ein ganz, ganz, ganz klassisches Rennspiel hast.
Ja, so meine,
mit einer Streckenauswahl.
Wenn ich so an alle Rennspiele denke, die so zu meinen Lieblingsrennspielen gehören, ist so gut wie keines davon Open World. Also eine Ausnahme war das erste Forza. Forza Horizon, meine ich. Entschuldigung,
ja.
Das sollte
ja,
ich noch präzisieren.
Bei mir wäre es das neue Hot Pursuit gewesen. Weil das okay. Hat auch eine offene Welt, aber das hat halt wirklich sehr viel Abwechslung drin.
Nee, aber ansonsten sind doch eher meine Lieblingsrennspiele sind wirklich einfach Strecken gewesen und halt keine offene Welt. Und das, finde ich, hat dem Ganzen immer besser getan. Also fühlte sich einfach besser an, weil die Strecken waren mehr abwechslungsreicher. Es war, ich weiß, ich habe mich ja auch versucht an dem, wie hieß es, Burnout Paradise war das, ne?
Ja.
Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass auch diese offene Welt einfach die Art und Weise beschränkt, wie man irgendwie Strecken bauen kann. Ich fand
ja,
davor
muss,
die Burnout-Teile deutlich interessanter vom Streckendesign her.
Wenn du eine offene Welt hast, dann muss das halt als offene Welt funktionieren und gleichzeitig als Rennstrecke. Und das ist halt der fatale Fehler, den viele irgendwie nicht bedenken, wenn sie sowas machen. Da denkst du halt, oh geil, wir haben eine riesige Stadt, aber wenn da halt nur Häuser rumstehen, dann ist das nicht unbedingt die visuell interessanteste Rennstrecke.
Und ja, und vor allen Dingen dann natürlich auch sowas mit Klimazonen oder so dann zu erklären. Also es wirkt da manchmal ja ganz abstrus, wenn auf einmal von dem Wald in die Wüste, in die Schneelandschaft kommst. Also
in Hot Pursuit hat das geklappt?
Ja, in The Crew ist es ja auch so, aber es ist natürlich so ein Miniatur-Amerika und es wirkt dann doch ein bisschen komisch, weil das natürlich dann sehr dicht die Sachen eigentlich aneinander dran liegen.
Ja, ja. Ne, wie gesagt, bei Hot Pursuit hat die Illusion geklappt. Da hast du halt wirklich eisige, verschneite Berge. Waldige Wälder.
Waldige Wälder.
Die Wüste und Strände statt, ja, weniger, aber kleine Vororte. Und da hat das ein schönes Gesamtbild ergeben. Das ist auch wirklich das Einzige, wobei du da auch nach wie vor halt über eine Karte die Strecken auswählen kannst. Das hat mich sehr gefreut, weil ja. Ich bin nie von Strecke zu Strecke gefahren.
Ja, ich habe so das Gefühl halt, wenn du wirklich dann die Rennspiele hast, die dann halt eben nicht diese offene Welt haben, dann sind die einfach so viel interessanter, was die Strecken angeht, auch so viel abgedrehter, was sie machen können, weil die das nicht erklären müssen, wie das dann in einer größeren Welt dann einzuordnen ist, wie das Ganze zusammenhängen könnte, sondern sie können einfach die Sau rauslassen und dann auch unrealistische Sachen bauen. Das passt schon irgendwie.
Wobei man es da auch übertreiben kann. Wir erinnern uns an Grid 2, wo sich dann teilweise Streckenabschnitte überlappt haben, was absolut keinen Sinn gemacht hat.
Okay, gut. Da kann man sich auch vertun.
Immer ein anderes Extrem, ja.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, von der Masse her betrachtet, fand ich dann eigentlich immer die Rennspiele interessanter, die tatsächlich keine offene Welt hatten.
Ja, das geht mir genauso. Das geht mir genauso. Ja, wir sind jetzt schon bei offene Welt. Und da muss natürlich dann auch irgendwann mal Ubisoft fallen.
Oh, oh.
Lukas bestimmt freuen. Ja, ich habe hier aufgeschrieben Assassin's Creed Brotherhood, Revelations und 3. Ich fasse die mal als eines zusammen, damit wir nicht jedes einzelne ausschlachten müssen.
Ja.
Bei Brotherhood habe ich, glaube ich, den fatalen Fehler gemacht, das direkt nach 2 zu spielen. Ich habe mir jetzt 2 später gekauft und das war so ein Vierteljahr, bevor Brotherhood rausgekommen ist. In 2 habe ich ewig viel Zeit reingespielt. Ich finde das Spiel immer noch großartig. Dann kam Brotherhood, ich habe mir diese fette Codex, nee, ich weiß nicht mehr, wie die Edition hieß, aber das war halt dieses Assassinengrab mit einem dicken Büchlein drinne und einer Karte und allem möglichen. Und Gott, ich mochte das gar nicht. War das Problem hier, dass die Karte nicht auf das Spielprinzip angepasst wurde. Das heißt, du hattest zwar Rom, aber der Stadtanteil von Rom war so minimal, du hattest mehr Wald und Gebirgsabschnitte, auf denen du aber nicht klettern konntest. Und das ist die Mechanik, die am besten geklappt hat in Assassin's Creed. Und die hat man die weggenommen, was kein cleverer Schachzug war. Da ging es dann auch los, dass die Story immer mehr verwaschen wurde, immer mehr ins Absurde und Triviale abgedriftet ist.
Ja, da hat man richtig gemerkt, dass es eigentlich nur eine Zwischenepisode war. Und deswegen wahrscheinlich diese Story so seltsame Züge annahmen, aber ich finde, das wurde ja dann noch schlimmer dann bei Revelations.
Ja, einen draufgesetzt hat er nämlich Revelations. Da haben sie zwar die Karte, da haben sie praktisch den größten Fehler von Brotherhood behoben, dass die Karte halt wirklich eine komplette Stadt
Revelations
ist.
Revelations war, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, aber war Konstantinopel, ne? Oder?
Ja, genau.
Ja, die Stadt war cool.
Das Problem war aber, dass da die Laufwege ziemlich doof waren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber irgendwie bist du nicht richtig vorangekommen in Konstantinopel.
Das stimmt
vor
schon,
allem,
aber
wenn du
ich fand die Stadt so vom Optischen her ganz nett gemacht.
Vor allem haben dich in vielen Kapiteln die Mission von einer Insel auf die andere geschickt. Mhm. Und du musstest halt konstant immer diesen Fluss überqueren.
Ich hatte das Gefühl, sie hatten einen großen Gefallen an dieser einen Brücke, die auch immer wieder in den Trailern zu sehen waren, welches dann diese Teile verbunden hat. Und man wollte dich immer wieder über diese Brücke leiten. Klar, man konnte auch durch den Fluss schwimmen, aber ich glaube, man hatte so diesen Wunsch, dich immer wieder da auf diese Brücke zu leiten. Die war ja auch schön gemacht und war ja auch belebt mit vielen Leuten, aber irgendwann ist auch mal gut. Ich will nicht mal von dem einen zum anderen Ende laufen.
Ja, da gehen die Story gar nicht mehr. Da hat sie... Bei Brotherhood hat es mir schon nicht gefallen und Revelations wusste da noch mehr draufzusetzen. Und bei 3 habe ich dann nochmal reingeguckt, weil das die Desmond-Story abschließen sollte. Tja,
ja.
da war es dann wirklich die Story, die das Spiel kaputt gemacht hat. Ich mochte zwar persönlich das Wald-Setting nicht, aber sie haben es okay umgesetzt. So wie das funktionieren sollte, hat es funktioniert. Das lasse ich denen. ich mag es nicht persönlich, aber es hat funktioniert.
Ja, hier haben sie zumindest mal darauf geachtet, dass dann auch das Wald-Setting irgendwie mit der Klettermechanik irgendwie einhergeht.
Genau,
nicht wie bei Brotherhood, wo wir ja eben schon gesagt haben, was einfach nicht funktionieren wollte, wenn dann auf einmal ein Teil keine Stadt ist und du dann entsprechend keine Möglichkeiten hast, dich dann eben typisch für eigentlich diese Spieleserie dann zu bewegen. Und das haben sie im dritten Teil besser gemacht, aber ich fand eigentlich bisher immer das Stadtsetting das Interessantere.
Ja, ja. 3 hatte dann auch noch das Problem, dass die Orte, die man dort besuchen konnte, alle ziemlich flach waren, flach gebaut. Und dass man dann da auch das Klettern nicht so ganz ausleben konnte, wie man das aus den Vorgängen kannte.
Dabei war das immer so der größte Spaß überhaupt, diese ganzen Prachtbauten zu haben.
Ja, das größte Gebäude zu finden, oben die Landschaft zu begutachten und dann runterzuspringen.
Ja.
Und bei 3 war es wirklich dann die Story. Also Connor, also an Flachheit ist der nicht zu unterbieten.
Nee.
Und wie die Desmond-Story abgeschlossen wird, ist ein fataler und nach hinten geschossener Witz.
Ich möchte es ehrlich gesagt einfach nur noch vergessen. Ich möchte vergessen, dass es jemals ein Desmond gab. Also so schlimm war das für mich.
Es hat so interessant angefangen. Und dann setzt man das so in den Sand.
Ich weiß noch, wie wir geschwärmt haben über die ersten beiden Teile. Und gerade beim zweiten Teil war es doch auch so, dass wir extra sogar noch mal einen zweiten Podcast gemacht haben, wo ich dann, glaube ich, auch das... War es das erste Mal, dass ich dabei war bei der Game of the
Year? Erste oder zweite Mal, ja.
Ja, wobei ja extra sogar noch mal dann Reload hat, war das Ganze, glaube ich, dann auch noch betitelt worden.
Wir waren zu 6 oder 7.
Ja.
Und wir haben uns riesig gefreut über das Spiel und dass Brotherhood bald rauskommt.
Und dann flachte es so extrem ab. Wahnsinn.
Ja, ja. 4 habe ich dann nicht gespielt, deswegen steht das nicht in der Liste. Und Unity,
also,
muss ich nach wie vor sagen, finde ich bisher von dem, was ich gespielt habe, ziemlich geil. Also, dass das zurück zu den Assassin's Creed 2 Wurzeln kehrt,
okay,
gefällt mir sehr. Story kann ich noch nicht so ganz einschätzen, hat auf jeden Fall interessante Einsätze. Das Einzige, was ich vermisse, sind die Pferde. Das ist wirklich das Einzige, wo ich sagen würde, das fehlt noch, dass es wieder Assassin's Creed 2 ist.
Ich muss mal gucken, also Unity vielleicht irgendwann mal zum Budgetpreis, aber beim vierten war das ja so, ich wollte es eigentlich lange Zeit mal gespielt haben, auch gerade so im Hinblick auf die PS4 war gerade im Hause und ich dachte mir, ach komm, also wenn, dann machst du das auch mit der PS4-Version, aber die war über so einen langen Zeitraum immer noch so hoch im Preis gehandelt worden, während die ganzen anderen Versionen schon, sag ich mal, auf Budgetpreisniveau waren, dass ich mir irgendwann gesagt habe, so, ach, jetzt kannst du auch auf Unity warten.
Ja, ich muss nach wie vor sagen, 4 ist interessant, auch immer noch als Piratenspiel. Ich hätte Bock, das mal als Piratenspiel zu zocken, irgendwann mal.
Es fühlt sich komisch an, wenn man dann vom einen Assassin's Creed-Titel spricht, weil, ja, irgendwie passt das nicht so richtig zusammen.
Ja, ja, das es ist schade, dass sie da nicht was Eigenes draus gemacht haben, sondern dass sie da unbedingt dieses Assassin's Creed-Banner draufklatschen mussten. Bei Watch Dogs hat's doch auch geklappt.
Ja.
Hätten die das einfach Black Flag genannt oder irgendwas, ja?
Jetzt kommen wir nicht mit Watch Dogs. Ich meine, wir haben es ja schon extra aus der Liste hier rausgestoßen.
Ja, das werden wir heute nicht erwähnen, Leute. Einmal Ubisoft bashen reicht. Ich meine, das hat doch da schon so geklappt, dass sie halt wirklich die Grundmechanik genommen haben. Wir haben es ja schon im Watch Dogs Podcast erwähnt. Das hat dieselben Animationsphasen wie die letzten Assassin's Creed Teile. Wieso haben sie dann nicht einfach Black Flag rausgemacht?
Ich meine, die Formel, die sie jetzt benutzt haben für alles. Ich meine, wir haben es ja auch bei Far Cry gesehen. Also bei Far Cry 3 und gut, 4 habe ich nicht gespielt, aber von allem, was man dazu gesehen hat, ist im vierten genauso. Also die haben halt diese eine Formel und die übertragen sie jetzt immer auf alles.
Ja, ja.
Und wenn es dann auch noch ein Third-Person-Spiel ist, dann kann man die Animation auch noch direkt übertragen. Dann wechselt man einfach nur noch den Skin.
Ja, nee, also, weißt du was, es kotzt mich an, wenn ich drüber nachdenke, aber das Victory mit dem viktorianischen London, das Setting spricht mich schon wieder an. Das ist wie mit Unity,
weißt du? Das ist das Problem. Also, Victory jetzt sogar noch mehr vom Setting her, also Unity fand ich schon grundsätzlich interessant, aber Victory hat jetzt genau wieder so den Punkt, so, das ist so bei mir so das Interessanteste jetzt wieder vom Setting her, von den Sachen. Und ich habe so diese Angst, dass ich dann nachher sogar noch verleitet werde, das mir zum Release im schlimmsten Fall zu holen, weil wenn ich dann enttäuscht bin, dann habe ich natürlich dann den Vollpreis erstmal auf den Tisch gehauen.
Aber dann können wir Fehlkäufe Part 2 machen.
Genau.
Siehst du? So. Weißt du, ich hab vom Freund abgekauft Unity. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil das, wenn man mal über die paar Bugs, die jetzt noch drinne sind, nach den 2000 Patches übersieht, die jetzt wirklich minimal sind, dass halt mal irgendwie Obst in der Luft rumfliegt oder so. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Und ich hätte wirklich gerne jemanden, mit dem ich darüber sprechen könnte, der heute noch Lust hat oder das zumindest nicht zu lange her ist, dass das gespielt hat, der sagt, fand ich auch, dass das eine Rückkehr zu der guten alten Assassin's Creed Schule ist. Und vor allem, da der erste DLC ja da nach dem Bug-Fiasko zum Launch kostenlos war, kriegt man da halt sogar noch zusätzlich ein bisschen was drauf. Also ich finde schon, dass sich da die Anschaffung lohnt, wenn du Assassin's Creed bis Teil 2 oder Brotherhood geil fandest.
Mhm.
Es bringt das Gefühl wirklich, wirklich wieder rüber. Und das hat mich sehr gefreut, als ich das eingelegt habe.
Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zu meinem nächsten Titel über.
Ja.
Beziehungsweise ich könnte sogar drüber nachdenken, beide zu machen, weil die sich doch recht ähnlich sind in einem Punkt. Erstmal sind beides Ego-Shooter, aber ich fange mal an mit Homefront. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Teil sollte doch, glaube ich, von Crytek?
Der wurde verschoben, schon wieder.
Ja, ist er überhaupt noch in Entwicklung? Weil es stand ja lange Zeit ja auch schlecht um die Firma. Ich meine, die hat auch wieder andere Einnahmequellen gefunden, aber ob sich das jetzt darauf wiederum auswirkt, keine Ahnung. Naja, egal. Die Rede ist jetzt vom ersten Teil. Ich weiß gar nicht, wer da der Entwickler war. Das war nämlich noch ein anderer. Aber es steht hier auf jeden Fall aus einem Grund auf der Liste, denn es ist eigentlich ein Scheißspiel aus meiner Sicht. Die Sache ist, wir haben wieder mal einen Kriegsshooter, wie so oft. Diesmal deswegen heißt es Homefront. Wir bewegen uns in Amerika, aber der Krieg kommt nach Hause, kommt in den amerikanischen Raum. Ich glaube, Nordkorea war's, welcher dann sich irgendwie anschickte, die Welt zu erobern aus irgendwelchen seltsamen Gründen und jetzt halt vor der Türmatte steht und dann da gerade alle Leute dann da abmetzelt beziehungsweise dann versklavt, und ist auf jeden Fall ein ganz düsteres Setting mit Leichenbergen und alles ganz dramatisch, und wir sind im Arsch und müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier wieder unser Land befreien und uns erheben und zurückschlagen, und ach Gott, ja, ist schon tausendmal da gewesen. Also storymäßig nichts Besonderes. Man ist dann meistens mit so zwei KI-Begleitern unterwegs, manchmal sind es auch, glaube ich, mehr. Die sind aber strohdoof, und das Spiel ist auch generell sehr dumm gestaltet, auch natürlich typischerweise sehr schlauchig wie ein Call of Duty. Die Inszenierung ist recht schwach, also während dann andere dann zumindest dich mit ganz vielen Explosionen blenden und dir ganz viele Gimmicks in die Hand drücken und dich versuchen davon abzulenken, dass es eigentlich total dumm ist, was du da gerade machst, hat das Spiel halt nicht die Möglichkeit, dich mit ganz vielen Explosionen abzulenken. Und es ist einfach, also ich bin bei der Kampagne nie weit gekommen. Ich habe, glaube ich, immer unter der 2-Stunden-Marke ausgemacht, und ich glaube, die Kampagne sollte auch gar nicht so lang sein. Irgendwas so um die 6, vielleicht 7 Stunden. Aber ich habe es nie geschafft, das durchzuspielen. Es hat immer vorher dann die Langeweile gesiegt, und ich habe es dann doch wieder ausgemacht. Die Sache ist, hauptsächlich geholt habe ich es mir aber tatsächlich zusammen auch mit einem Kumpel wegen dem Multiplayer. Aber der Multiplayer war so schrecklich. Also gerade zur Anfangszeit, es kann sein, dass sich jetzt später gebessert hat, war das Ding verbuggt. Es wurde gehackt ohne Ende. Aber die Sache ist, das Spiel hat auch einfach keinen Spaß gemacht, auch mit den ganzen Mechaniken, die da drin waren. Es fühlte sich einfach falsch an, so dass wir da auch recht schnell dann, sag ich mal, die Lust verloren haben. Und dann, ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit das rauskam. War das noch zu Zeiten von Bad Company 2 oder war das schon, ich glaube, es war noch Bad Company 2, was wir dann zu der Zeit gespielt hatten. Wir haben auf jeden Fall sehr schnell wieder zurückgewechselt, und das Spiel ist dann irgendwo verschwunden.
Okay. Ja, weil mir die Modern Warfare, also beziehungsweise halt die Kriegsshooter zu dem Zeitpunkt schon egal waren, hat mich Homefront entsprechend auch nicht interessiert. Und Ja, ja. Ich bereue es nicht, das ausgelassen zu haben. Ich weiß nach wie vor nicht, weshalb Crytek da dachte, unbedingt eine Fortsetzung raushauen zu müssen.
Das hat mich so überrascht, weil ich meine, ich war jetzt nicht der Einzige, der das eher so negativ aufgenommen
hatte. Und ich meine, dass es auch in den Kritiken schlecht weggekommen.
Ja, deswegen war das für mich die größte Überraschung zu lesen, dass es einen zweiten Teil geben soll. Ich meine, es ist eigentlich so eine verbrannte Marke. Ich meine, warum sollte man das jetzt fortsetzen? Normalerweise setzt man doch sowas dann fort, wenn das halt eben gut aufgenommen wurde und ein großer Name ist. Und warum war das auf einmal interessant für Crytek? Das habe ich nie verstanden.
Ja, geht mir genauso. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, unbedingt diese Lizenz sich holen zu müssen.
Ja.
Und das halt, ich meine, die haben sich die auch schon geholt, wo das halt schon recht schlecht um Crytek aussah. Weshalb ich das erst recht nicht verstehen kann.
Vielleicht war es sehr günstig. Keine Ahnung. Oder denen wurde gesagt, so mach doch bitte einen zweiten Teil von irgendjemand Unbekannten, einem unbekannten Investor, der gesagt hat, wenn ihr einen zweiten Teil macht, dann gebe ich euch Geld oder so. Und die brauchten es gerade und haben gesagt, na gut. Naja, gut, das sind ja Spekulationen. Anderes Spiel, was ich jetzt eben noch schnell in den Topf werfe, ist Body Count. Das war, meine ich, sogar von Codemasters, die ja eigentlich eher bekannt sind für Rennspiele. Und es ist halt auch ein Ego-Shooter. War manchmal sehr futuristisch. Manchmal hatte es so ein bisschen aber auch so diesen üblichen Kriegsshooter-Touch von wegen, wir kämpfen jetzt irgendwie gegen Terroristen und die Umgebungen wirkten eigentlich auch so ganz klassisch. Sandige Umgebung, ein paar Häuser und ein paar Explosionen, nichts Weltbewegendes. Es gab so ein paar Sci-Fi-Abschnitte, die echt ganz nett aussahen, aber insgesamt auch sehr steril, aber irgendwie hatte das so einen gewissen Look, das hatte schon was, aber das waren nur ganz kurze Abschnitte, die richtig geil aussahen. Insgesamt war das Spiel doch eher langweilig. Ich habe keine Ahnung mehr, was das eigentlich für eine Geschichte war. Ich weiß nur, dass es im gleichen Jahr wie auch Bulletstorm rauskam und während Bulletstorm einfach ein Riesenspaß war, weil es humorvoll ist, weil es eine Menge Abwechslung gab, weil es so viele abgedrehte Möglichkeiten gab, sich der Gegner zu entledigen, war Bodycount einfach so viel Durchschnitt und Standard, dass es dann einfach irgendwie wieder verschwunden ist.
Ja, ja, zu Bodycount, ich weiß nur noch, wie das Cover aussah. Und hatte das nicht auch so eine komische Mechanik, dass du irgendwie Geld für Abschüsse oder so bekommen hattest?
Ja, ja, es erinnerte, oder sollte vielleicht so ein bisschen daran erinnern, an das Punktesystem von Bulletstorm, wo man dann halt für besonders stylische Kills dann Punkte bekommen hatte und die dann noch mit einem Kombometer dann in die Höhe treiben konnte und darüber sich dann neue Sachen freigespielt hat. Bodycount hat das auch so ein bisschen gemacht, nur halt, dass man jetzt nicht solche abgedrehten Sachen hatte, sondern dass einfach nur geguckt wurde, hast du auf den Kopf geschossen, auf den Torso oder dahin, hast du versteckt geschossen, aus der Hüfte gehockt, keine Ahnung, irgendwie so wurde das dann bewertet und es war eigentlich ehrlich gesagt relativ langweilig, das System.
Okay, okay. Ja, aber da ist auch schon wieder das Ding, weshalb ich das halt gar nicht auf dem Radar hatte. Weil das ein Ego-Shooter ist. Das ist einfach nicht mein Ding.
Ja, aber es gibt ja die positiven Ausnahmen. Ich meine, ein Wolfenstein hat bei dir funktioniert, aber...
Ja, aber das ist halt, weil das so retro ist, nicht unbedingt im Gameplay, wobei das auch schon Anleihen hat, mit Health Kits und so weiter. Aber das hat halt diese Anleihen, dass das sich halt einfach trotz des Settings, dieses schrecklichen Settings, so ungemein humorvoll und vor allem, was halt Wolfenstein wirklich angeht, das aktuelle, dass das so einen ganz komischen Arzi-Fazi-Twist hat.
Ja,
das ist halt
das
wirklich
stimmt.
Immer diese geilen, verrückten Kameraschnitte hat, die so gar nicht eigentlich draufpassen, aber das gerade deswegen ist es so geil.
Das weil war das auch halt so eine Sache, die für mich dann Bulletstorm eigentlich so genial gemacht hat, aufgrund des Humors einfach, ne? Aufgrund der Lockerheit, des Witzes in dem Ganzen, ist es einfach viel positiver rübergekommen und trotz dessen, dass da eigentlich die riesen Scheiße abgeht und eigentlich da teilweise totale Arschlöcher da am Werke sind, aber es war einfach schön von der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde.
Ja, und sowas kann auch ganz gewaltig in die Hose gehen, wenn Spiele wissen, dass sie halt Videospiele sind. Ich weiß nicht, ob du Mad Hazard gespielt hast, ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
War das nicht irgendwie Eat Lead oder?
Eat Lead, genau.
Ich hab's zwar selber nie gespielt, aber ich kenne ein bisschen was davon und du hast auch schon darüber geredet und ja, da ist das absolut nach hinten losgegangen.
Ich hab's durchgespielt. Es hat nur 5 Euro im Amazon, im Saturn gekostet damals. Und ich hab's durchgespielt. Es waren nur seine 7-8 Stunden. Aber halt, das hat voll und ganz auf Humor gesetzt und das hat einfach nicht geklappt. Die Witze waren flach und halt so die üblichen Your Princess is in another castle Witze. So Dinge, die du milliardenfach schon gehört hast. Und das Tolle an Wolfenstein ist halt, das nimmt sich immer ernst genug, dass du involviert bist in die Story, dass du Bock hast zu wissen, wie es weitergeht. Aber es ist gleichzeitig so verrückt, ich meine, eine der Missionen, da kämpfst du dich auf einem Battlemech durch ein KZ. Wie scheiße abgefahren ist das denn bitte, ja?
Das ist richtig krass.
Und da die Balance zu finden, dass das nicht ins komplett Geschmacklose abdriftet, das hat Wolfenstein halt geschafft. Und da brauchst du echt ein talentiertes Team, um sowas hinzubekommen.
Absolut. Und ich freue mich da ja auch dann bald auf das zusätzliche Ding, was da noch rauskommt. Hatten wir eben drüber gesprochen, ist ja schon im nächsten Monat soweit. Irgendwas wollte ich jetzt noch dich gefragt haben. Achso, hattest du eigentlich mal das Shadow Warrior gespielt von, wann ist das rausgekommen? Für den PC, glaube ich, 2013.
Ja, da gibt's auch eine PS4-Fassung von.
Mittlerweile,
genau. Ich bin am überlegen, ob ich mir das anschauen soll.
Weil ich habe die PC-Version gespielt, sogar zweimal durchgespielt und ich fand das richtig gut. Es hat zwar so ein bisschen Serious Sam-Momente, dass du halt einfach Räume hast, wo du zugeworfen wirst mit Gegnern über mehrere Minuten. Aber es hat auch einen schönen Humor eigentlich. Vielleicht müsstest du da mal ein paar Videos reingucken, ob dir der Humor zusagt. Aber wenn du mit der Art und Weise leben kannst, wie der Humor da rüberkommt und wie der die Sprüche klopft und so, das hat schon was. Was ist eigentlich auch ganz cool gewesen.
Ich werde es auf jeden Fall mal mir anschauen. Ein bisschen Interesse bestand immer daran, aber ich bin bis dato nicht dazu gekommen. Mhm. Mal gucken auf jeden Fall. Ja, dann hast du deine Liste durch, dann will ich meinen letzten Titel bringen.
Ja.
Nämlich Wonderful 101. Das hatte sich ja jemand als Themenwunsch gewünscht. Und ich hab's tatsächlich gespielt gehabt. Ich hab's mir gekauft für 30 Euro. Ich hab's 4-5 Stunden versucht. Und ich bin mit dem Prinzip einfach nicht warm geworden. A, die Steuerung. Man steuert das hauptsächlich über den Touchscreen. Beziehungsweise man konnte das auch mit dem Stick ausführen. Hat aber nicht ganz geklappt. Man muss sich vorstellen, das ist so eine Art Pikmin-Klon mit linearen Levels. Und um bestimmte Aktionen auszuführen, zum Beispiel eine Leiter zu bilden oder so ein Schwert als Angriffsmuster auszuwählen, muss man halt eine bestimmte Form zeichnen. Entweder halt per Touchscreen oder per rechten Stick. Ich glaube, das war der rechte Stick. Und das hat einfach nicht geklappt. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe mir bewusst vorher das Review von Matthew Matosis 4-5 Mal angeschaut, um ganz sicher zu gehen, dass mir das zusagen könnte. Und es hat trotzdem einfach nicht zünden wollen. Ich bin nicht reingekommen in das Spielprinzip. Was schade ist, weil das hat einen saugeilen Look. Es hat sowas, was... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat sowas von handgemachter Animation und schimmert alles so, es ist stark überstrahlt, sehr kontrastreich. Ja, Bonbon-Optik trifft es eigentlich als Begriff ganz gut. Aber es wollte einfach nicht funktionieren. Das ist so ein Ding, wo hat ja jemand halt bei der Umfrage geschrieben, das ist besser als Bayonetta 2. Muss ich in diesem Fall gegenhalten? Bayonetta 2 ist einstiegsfreundlicher. Es hat nicht so ein unnötig kompliziertes Steuerungssystem. Und du hast dort die Möglichkeit, Schwierigkeitsgrade zu wählen, die das Spiel einfacher machen. Und auch wenn Wonderful 101, ich habe es auf einfach, glaube ich, gespielt sogar, dir rein theoretisch die Möglichkeit gibt, ist halt nach wie vor dann die Steuerung ein Hindernis. Und ich hatte da nicht die Muße, mich da einzuarbeiten. Vor allem, weil du halt alle paar Kapitel neue Bewegungsmuster hinzubekommen hast. Und dann spielt auch eine Rolle, wie groß du dieses Muster zeichnest. Und je nachdem, wie groß das ist, entsprechend so viele von den 101 Figuren, die du dann nach und nach auch zusammenbekommst.
Ja, damit sagst du eigentlich gerade so die Punkte, die mich immer davon abgehalten haben. Weil ich fand das so rein optisch, es sieht halt irgendwie geil aus. Und ich war immer so ein bisschen interessiert, einfach aufgrund der Optik. Aber als ich mir dann die Videos angeguckt hatte, wie sich das Ganze steuert und was man da machen muss und wie das funktioniert, war ich abgeschreckt. Und dieser Vergleich auch mit Bayonetta 2. Ich meine, wenn du auf den ganz leichten Schwierigkeitsgrad unterwegs bist, dann werden dir ja sogar die Kombos abgenommen. Aber sowas, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du ja dann hier nicht. Also selbst wenn du auf leicht spielst, hast du dann eben trotzdem immer noch diese Steuerung, die dann halt recht komplex ist.
Ja, weil wenn sie dir das abnehmen, dann musst du ja wirklich gar nichts mehr machen im Spiel. Und das ist das Problem. Und, ja,
aber das wäre dann wirklich einfach.
Ja, aber dann würdest du dir halt auch irgendwo den Spaß rausnehmen. Und ich kann durchaus die Leute verstehen, die daran Spaß haben. Allerdings, und das ist auch etwas, was wir in der Vorbesprechung hatten, nur weil wir Platinum Games lieben und das Spiel auch seine Qualitäten hat, heißt das nicht, dass das uns anspricht. Und
ja, stimmt, das war aufgrund des Kommentars auch von wegen mit Scalebound, was ja für die Xbox One kommen soll.
Genau.
Ob das dann nicht dann das Ding wäre, warum dann für uns die Xbox interessant ist, aber da gab es bis jetzt ja auch nur diesen einen Teaser und wir wissen noch nichts über das Spiel wirklich und von daher war das auch für uns auch noch jetzt kein großes Gesprächsthema, weil wir noch keine Ahnung haben, was genau kommt da auf uns zu und freuen wir uns wirklich darauf. Wir gehen mal davon aus, weil Platinum Games eigentlich bis jetzt ganz gute Arbeit geleistet hat, dass das ein gutes Spiel ist, aber ob uns das gefällt, ich meine, jetzt haben wir ja den Fall mit Wonderful 101, also auch ein Spiel, was grundsätzlich auf dem Papier gut ist und auch einigen gefällt.
Es ist technisch toll, es sieht toll aus, es hört sich toll an, aber es ist halt einfach nicht mein Ding.
Nee, genau.
Das ist der Punkt. Ja, und das war mein letzter Titel für heute.
Cool.
Dann haben wir das abgeschlossen.
Ah, knapp anderthalb Stunden. Puh. Und eigentlich nur über schlechte Spiele gesprochen.
Ja, eher Fehlkäufe. Also ich glaube, dass einige halt Wonderful 101 ist ein Beispiel.
Stimmt, schlechte Spiele ist ein blödes Wort. Sagen wir, Fehlkäufe ist eigentlich besser, weil
Fehlkäufe, ja.
Ja, weil das ja jetzt auch vom persönlichen Geschmack abhängig ist. Weil
ich glaube, sowas wie X-Blades oder Blue Estate, da wird uns die Mehrheit zustimmen. Aber ich denke schon, also wir hatten das ja mit Ronny vorhin, Shadow of Mordor wird seine Anhänger finden.
Ja.
Ja, Wonderful 101. Und wir wissen ja aus unserer Hörerschaft, die liebt Assassin's Creed.
Ja.
Ist einfach immer. Und die Almighty Fee von Twitter, die ist derzeit am Rumschwärmen, was Evil Within angeht. Ich verstehe es zwar auch nicht, aber
Evil Within hat auch eine Menge Fans. Und auch was die DLCs angeht, habe ich genau das Gegenteilige gehört. Es gibt wirklich Stimmen im Netz, die sagen, wow, der DLC macht alles richtig, was das Hauptspiel schlecht macht. Und ich bin auf einmal begeistert von dem Ganzen. Während für mich eigentlich der DLC so das Schlechteste am Hauptspiel rausgenommen hat und jetzt ausbreitet. Aber für andere scheint es vom Geschmack her wohl genau das Richtige zu sein. Aber so, ja, gehen halt Geschmäcker auseinander.
Ja, ja. Das ist halt das Ding. Es sind so ein paar Titel dabei, wo ich schon sagen würde, das sind schlechte Spiele. Aber der Großteil, den wir abgedeckt haben, würde ich schon sagen, fällt eher unter Fehlkäufe, weil sie unseren Geschmack
Blue
nicht getroffen haben.
Blue Estate, Fuel, Homefront und Bodycount wirklich sagen, das sind schlechte Spiele, die sollte man jetzt nicht unbedingt spielen. Call of Duty, klar, hat seine Anhänger und ist kein schlechtes Spiel. So würde ich es nicht sagen. Shadow of Mordor ist auch kein schlechtes Spiel und The Evil Within auch nicht. Und genauso, ich meine, gut, mit Mario Kart 7 hast du ja einen Titel, da hast du nicht was getraut, würde ich sagen, aber
nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich habe vorher extra rumgefragt.
Ich finde aber auch, deine Argumentation ist absolut in Ordnung. Also ich kann das nachvollziehen.
Ja, hoffentlich sehen die anderen das auch so. Nee, aber jetzt wäre es auf jeden Fall interessant zu wissen, ich vermute mal, jeder hat schon mal einen Fehlkauf getätigt. Da kommt man, glaube ich, bei so einem gewaltigen Markt einfach nicht drum rum. Bei einem Markt, wo halt wirklich vor allem halt durch Sachen wie Early Access und Indie-Spiele praktisch täglich ein neuer Release ansteht. Da kommt man irgendwie einfach nicht drum rum, mal daneben zu greifen, was ihr denn für Fehlkäufe getätigt habt. Oder ob ihr einfach sagt, hier, Andreas, Blue Estate ist der geilste Scheiß ever.
Ihr dürft auch gerne dagegen halten. Ich meine, wir haben es jetzt zum Glück nicht zur Sprache gebracht, aber es gibt auch so einige Titel, wo wir uns ja auch hier sehr uneins sind, ob das jetzt nur gut oder schlecht ist.
Nennen wir mal einige.
Alan Wake ist immer wieder ein beliebtes Thema, wo ich sage, ist doch geil und du willst es immer in der Luft zerreißen. Und dann, wie hieß denn das Spiel nochmal? Bullet Witch. Auch ein beliebtes Thema, wo wir uns ständig in den Haaren hängen.
Ja, Gott. Wenn ihr einfach keinen Geschmack habt, ist das nicht mein Problem.
Siehst du, da geht's nämlich schon wieder los.
Nee, nee. Okay, okay. Aber es ist wenig. Man muss ja schon sagen, dass sich unser Geschmack doch schwer überschneidet. Also sonst hätten wir, glaube ich, jetzt nicht die 300 geknackt. Und ja, da steht noch einiges an. Wie gesagt, gerade kam die Mail rein, also wirklich während des Podcasts. Du darfst dich geehrt fühlen, werter Hörer. Ich werde jetzt nicht deinen Nachnamen nennen, aber Leo heißt nur mit Vornamen. Du hast uns geschrieben, als Themenidee wäre doch VR-Brille von Microsoft zum Beispiel. Das war deine Überschrift. Ja, da haben wir gesagt, das war eigentlich für diese Woche geplant. Es ist gut, dass wir das verschieben mussten, weil jetzt haben wir auch noch eine weitere Mail mit einem weiteren Einblick in das Thema bekommen, an die ich, glaube ich, gar nicht gedacht hätte. Und wenn wir dann das Thema nächste oder übernächste Woche in Angriff nehmen, werden wir deine Mail auf jeden Fall auch mit in das Thema integrieren.
Ja, es ist sowieso interessant, was für Konzepte es da mittlerweile gibt. Was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, sind so diese ganzen Brillen, wo man auch einfach irgendwie nur so ein Handy vorne reinklatscht und das irgendwie...
Er hat sowas in der Art gebracht, was Brillen angeht.
Oh, gut, dann führe ich das nicht weiter aus.
Alles dann nächste Woche oder spätestens übernächste. Wie gesagt, wir sind schon dabei, halt die Leute zusammenzutrommeln, die mitmachen wollten bei dem Thema. Ja, dann als letztes, wir fragen ja gerne rum, wegen Themen, wer als Gast dabei sein möchte. Ich habe jetzt Final Fantasy Type-Zero endlich bekommen. Und da liegt ja langweilig die Demo zu Final Fantasy 15 bei, in die ich auch schon mal reingeschaut habe. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich werde mich da die Tage noch mal richtig dran setzen und die Demo komplett auseinandernehmen. Und ich würde gerne über die Demo einen Podcast machen. Also wer die Demo gezockt hat und eine Meinung sich gebildet hat über das Spiel, einfach mal melden. Wäre eine coole Sache, wenn sich da jemand finden lässt. Denn ich muss sagen, ich bin sehr zwiegespalten, was die Technik angeht. Und ich glaube selbst nicht, aber der Cast ist mir doch sehr sympathisch. Und das, obwohl er aus laufenden Klischees besteht. Aber weißt du, wenn du von Final Fantasy 13 halt in den schrecklichsten Cast aller Zeiten serviert bekommen hast, dann ist alles eine Steigerung. Und ich habe noch einige Bereiche der Demo gar nicht gesehen. Und deswegen will ich jetzt da nichts überstürzen. Aber ich würde trotzdem gerne demnächst einen Podcast machen, wenn ich denn dann durch bin. Also wer das gespielt hat, die Demo. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns anschreibt, entweder am Kommentarbereich auf der Seite, per Mail an küche@germawg.org oder halt direkt per Twitter @theredlagoon mit zwei Nullen statt zwei O's oder @gamerwg. Da findet ihr uns. Und da ich das meiste betreue, werde ich auch entsprechend antworten. Also müsste ich jetzt nicht davor fürchten, dass Andreas schreibt, kein Interesse an Final Fantasy 15.
Ja, also bei Final Fantasy bitte nicht mich anschreiben, bitte nicht.
Nee, da kümmere ich mich dann drum.
Aber wo du das gerade mit, war das über Twitter eingegangen, die Sache, dass wir da einen kleinen Fehler hatten, wo ich eigentlich hätte direkt reagieren müssen, ja, dass Bloodborne doch eigentlich von Sony gepublished wird.
Denn und nicht von Bandai Namco.
Bandai Namco war natürlich dann bei Dark Souls der Publisher. Und ich meine, aus dem Kontext hat sich das raus entschlossen, weil wir ja auch gesagt haben, dass Sony der Geldgeber ist und das deswegen exklusiv für die PS4 ist. Aber es sei an dem Punkt nochmal gesagt, dass die dann natürlich auch zwangsweise dann der Publisher auch sind.
Ja, ich wusste, mir ist das einfach nicht in den Kopf gekommen. Ich bin halt davon ausgegangen, ja, die Souls-Spiele sind von Bandai Namco, dann ist auch der Rest von Bandai Namco. Ich habe da echt nicht dran gedacht.
Ja, aber auch, ist ja auch eigentlich nicht ganz verkehrt irgendwie. Ich meine, das war halt eben, wir haben ja auch halt eben über Demon's Souls und Dark Souls geredet und deswegen, weiß ich nicht, habe ich das auch einfach erstmal so hingenommen und da gar nicht so drüber nachgedacht, dass das ja dann da anders ist. Aber okay.
Tja, haben wir das auch berichtigt. Mal gucken, wo wir heute falsch lagen.
Bei allem.
Hoffentlich nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, soll's das für diese Woche gewesen sein. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Sehr wahrscheinlich mit dem Thema VR. Anton hat sich schon für nächste Woche angekündigt. Ich denke, dann werden wir auch mit Thomas einen Termin finden. Und dann werden wir wieder volles Haus haben für ein sehr interessantes Thema, was vielleicht oder vielleicht auch nicht unsere Gaming-Zukunft beeinflussen wird.
Jo.
Jo. Würde ich auch sagen. Sprechen wir nächste Woche drüber. Ansonsten versuche ich mal Resident Evil Revelations 2 durchzuspielen. dass wir das als Alternative haben. Oder es findet sich jemand, der die Final Fantasy 15 Demo gespielt hat. Weil die ist nur 3 Stunden lang, habe ich gehört. Da sitze ich, glaube ich, weniger dran, als wenn ich mich jetzt durch Resident Evil Revelations 2 spielen müsste. Aber gut, dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder. Ich bin der Maurice. Bis dann.
Jo, macht es gut, euer Andreas. Ciao.